herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Mein Name ist Henning Harder, ich bin wieder am Mikrofon, nachdem der gute Christian Steiner in der letzten Folge einmal übernehmen durfte und ich als Kandidat hier teilnehmen durfte, darf ich jetzt wieder Juror spielen. Es wird trotzdem wahrscheinlich nicht leichter sein, denn ich habe wieder drei fulminante Gäste eingeladen und diesmal habe ich mir drei wirkliche Film-Podcast-Größen eingeladen. Zum zweiten Mal dabei Thomas Laufersweiler von Schöner Denken.
Hallo, ich habe Heimspiel hier. Ja, wir sind in meinem Esszimmer, das finde ich schon mal klasse.
Genau, wir befinden uns nämlich nicht in Berlin, wir sind hier schon wieder in einer Spezialausgabe. Wir befinden uns in Mainz. Ja, Thomas, du machst eigentlich, wenn du nicht hier bist, Schöner Denken. Was ist das eigentlich genau für alle Leute, die Schöner Denken nicht kennen?
Schöner Denken ist ein Ensemble-Podcast, den wir vor über 10 Jahren gegründet haben. Das heißt, wir haben immer so 3, 4, 5 Leute, je nachdem, was wir gerade machen. Und wir haben so 3 verschiedene Sachen. Einmal, dass wir direkt nach dem Kino für eine Viertelstunde unseren allerersten Eindruck aufnehmen. Und das zweite ist, dass wir auf Nippon Connection, auf Filmfestival gehen, wenn es irgendwie klappt, auch auf Films in Mainz. Und das dritte ist, dass wir uns dann in Filmen so ganz, ganz intensiv dann nähern und dann auch mal richtig lange Folgen machen. Und jetzt überlegen wir uns, was wir für die 1000. Podcast-Folge, die ganz langsam aber sicher auf uns zurollt, für eine Spezialausgabe machen sollen.
1000 Podcast-Folgen, alter Schwede. Ich glaube, wenn wir soweit sind, dann... Also, das dauert.
Einfach nicht aufhören, das ist der ganze Trick.
Aber ich habe nicht nur Thomas da, ich habe noch vom Spätfilm den Daniel Brockmeier da. Hallo Daniel.
Hallo Henning. Ich bin extra, um mich hier auf die Folge vorzubereiten, mit dem Zug aus Frankfurt angereist.
Ja, und erklär doch mal, was der Spätfilm ist für alle Leute, die den Spätfilm nicht kennen.
Ja, wir haben ein anderes Konzept. Wir machen nicht wie Schöner Denken die Aufnahme direkt aus dem Kino kommt, die neuesten Filme, sondern wir besprechen, wie wir es immer so schön nennen, alte Filme zu später Stunde, und zwar Klassiker oder solche Filme, die es sein sollten. Und pro Folge im Normalfall besprechen wir dann einen Film mit allen Dirty Facts, die man darüber finden kann.
Dirty Facts klingt gut. Und als dritten Kandidaten habe ich von der Cinecouch, die ich auch schon mal eingeladen habe, und ich bin sehr froh, dass ihr sozusagen meinem Ruf gefolgt seid, Jan Peschel. Hallo Jan.
Hallo.
Dann darfst du jetzt auch nochmal erklären, was die Cinecouch ist.
Ja, die Cinecouch ist ein Podcast mit insgesamt 5 Mitgliedern. Also ich vertrete jetzt immerhin 1/5 davon. Wir sind ursprünglich in Mainz gegründet. Ich bin eigentlich das letzte Überbleibsel hier, weil wir uns im Studium zusammengefunden haben, Filmwissenschaft studiert und gedacht haben, wir reden immer über Filme. Wir haben irgendwann ein Mikrofon hingestellt und haben gesagt, jetzt machen wir das eben auch noch vor laufendem Band quasi. Und ja, immer eigentlich einen Film pro Folge, wenn es denn hinhaut. Aber auch gerne mittlerweile mit Gästen, weil jetzt sind wir doch verteilt durch die ganzen, nein, nur noch Deutschland, nicht mehr durch Europa.
Ja, Gäste, Podcast mit Gästen kann ich immer sehr unterstützen, denn so läuft's hier ja auch. Genau, und wir haben heute wieder einiges vorbereitet. Wer die Cinematic Smash Brothers noch nicht kennt, dann stelle ich auch nochmal meinen Podcast vor. Hier werden nicht einfach nur Filme so besprochen, wie es bei euch in recht klassischer, aber unterschiedlicher Weise der Fall ist. Dieser Podcast ist eine Mischung aus Gameshow, Debattierclub und Filmbesprechung. Ich habe euch im Vorfeld 5 Fragen geschickt, zu denen ihr jeder eine andere Antwort gefunden habt und ihr habt diese ausgearbeitet. Im Folgenden werden wir diese 5 Fragen jetzt hier durchdiskutieren und es geht dabei vor allem darum, nicht wer die beste Antwort hier liefert, sondern wer die besten Argumente bringt. Also wer es schafft, so im Debattierclub-Stil seine Mitstreiter auszumerzen. Ja, ich wähle eine martiale Sprache und ich bin gespannt, wie sehr ihr dieser folgt. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach an mit Runde 1.
Round 1. Fight!
Widmen wir uns einer Frage, die ich bei Twitter gelesen habe, und zwar bei dem guten Daniel. Und die fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe dir sogar eine Antwort geschickt, aber die Antwort wird dir jetzt nicht wichtig sein. Die Frage lautet, welcher Film bietet die beste Einführung seines Protagonisten? Also wie der Protagonist des Films als erstes in dem Film etabliert wird. Und Thomas darf anfangen.
Ja, was mir in Erinnerung geblieben ist, ganz klar, die Einführung von Indiana Jones in Raiders of the Lost Ark. Wir sehen erstmal ewig lange sein Gesicht nicht und das wird dramaturgisch super aufgebaut, bis es dann tatsächlich so ist. Bis dahin ist der Held schon etabliert, seine Utensilien sind etabliert und es wird alles auf den Kopf gestellt. Die Einführung, wir haben nicht erst die Nummer 0, die dann zum Helden aufwächst, sondern ja, wir lernen erst Batman und dann Bruce Wayne kennen.
Oho, dann Daniel, welche Antwort hast du vorbereitet?
Überraschende Antwort, Thomas. Das habe ich noch nie dran gedacht oder gehört, dass sowas hier vorkommen könnte. Es ist eine schöne Antwort, aber ich habe natürlich die einzig wahre Antwort, die es auf diese Frage geben kann, und das ist der Pate. Wir beginnen mit einem komplett schwarzen Screen, in dem die Worte gesagt werden, I believe in America, und landen auf einem Close-Up. Aber es ist nicht das Close-Up unseres Paten, sondern in einem dreiminütigen Zoom-Out lernen wir, dass es sich um einen Bittsteller handelt, der auf der Hochzeit des Paten eben eine Bitte an den Paten stellt, dass er Leute umbringen lässt. Und die Szene endet damit, dass wir den Paten nur von hinten sehen, aber er dennoch mit seiner Silhouette den Schirm dominiert und der Bittsteller ist in Tränen ausgebrochen und er muss nur seine Hand ganz minimal bewegen und schon eilen die Helfer heran, um dem Bittsteller ein Getränk zu reichen, was die absolute Macht zeigt, die dieser Mann hat. Er braucht überhaupt kein Wort zu verlieren. Jeder hört auf den kleinsten Fingerzeig. Dann kommt der Umschnitt, wir sehen den Partner und er sitzt ganz klassisch da, eine Katze auf dem Schoß graulend, als Inbegriff des Obergangsters.
Der Inbegriff des Obergangsters bei Daniel. Und Jan, was hast du vorbereitet?
Ja, ich bin nicht ganz so weit zurückgegangen in der Filmgeschichte, aber ich denke, auch ich habe einen Klassiker gefunden, nämlich den Protagonisten aus American Beauty von Sam Mendes, und zwar Lester Burnham. Wie er eingeführt wird, ist eigentlich auch erstmal, wie jetzt, das haben wir alle gemeinsam, man sieht ihn in den ersten Einstellungen nicht, sondern das Umfeld, in dem er lebt, nämlich einer typischen Suburbia irgendwo in Amerika. Und das Besondere, von Beginn an erzählt uns Lester Burnham selbst von seinem Leben, und zwar aus der Sicht eines Toten, was er auch direkt sagt, also eine sehr interessante Einführung für einen Protagonisten, der ist nämlich direkt gestorben. Und das Besondere daran ist, wir sehen ihn, wie er sein relativ langweiliges Leben lebt. Er kommentiert das aber eben auch nochmal im Audiokommentar. Und dadurch, finde ich, bekommen die Bilder und die alleinige Darstellung auch von Kevin Spacey, ein super Schauspieler, nochmal eine neue Ebene hinzu. Und das Tolle ist natürlich auch noch, wie er sich dann im Verlauf der Handlung doch noch weiterentwickelt und eben diesen langweiligen Helden, der er eigentlich gar nicht ist am Anfang, dann noch, wie er sich weiterentwickelt.
Sehr spannende Antworten und ihr dürft jetzt diskutieren.
Okay, dann greife ich mal gleich hier Indiana Jones an. Du sagst ja, man wird reingeschmissen, das ist doch total doof. Das ist doch gerade, dass uns das fehlt, dass wir überhaupt nicht wissen, wer denn dieser Mann da ist mit seinem komischen Hut und der Peitsche, überhaupt diese Peitsche. Wen will er denn damit irgendwie beeindrucken? Ich meine, er greift ja dann später auch in der berühmtesten Szene nach einer Pistole. Diese Peitsche ist nur ein Gimmick und das überhaupt nicht erfahren vor dieser ersten Szene, wen wir da vor uns haben, das ist doch absoluter Blödsinn. Wer würde denn sowas je inszenieren? Sowas kannst du doch nicht machen. Das ist wirklich schlecht.
Nein, das ist deswegen genial, weil er 1981 ja nicht nur eine Figur neu etablieren musste, sondern ein ganzes Genre. Der musste ja den ganzen Abenteuerfilm wieder neu einführen. Er musste sich wirklich überlegen, was er macht. Nix alter Kaffee. Keiner von den Leuten, die ins Kino geholt worden sind, sind mit dieser Abenteuerfilm-Tradition aus den 30ern, 40ern aufgewachsen gewesen. Und der hat das perfekt geschafft. Was übrigens sehr schön ist, wenn man sich die Produktionsskizzen von Raiders of the Lost Ark anschaut, dann sieht man einen riesigen 2 Meter Mann mit breiten Schultern und kantigem Gesicht, den maximal Dolph Lundgren hätte spielen können. Und es ist großartig, dass dann Harrison Ford genommen wurde, der in den gleichen Klamotten steckt, das aber alles nur über sein Gesicht, über sein Schauspiel, über seine Blicke und über seine Entschlossenheit spielen kann. Und das ist schon alles in diesem Anfang drin. Ja, also er hat die ganze Zeit den Rücken zu den anderen zugewandt, auch immer den Rücken zur Kamera. Und man sieht ihn erst, nachdem er dem Ersten, der ihn erschießen will, die Waffe mit der Peitsche aus der Hand schlägt und dann erst sehen wir den entschlossenen Blick von Indiana Jones. Und da sehen wir ihn, wie ist er denn etabliert? Er ist der super Grabräuber, er hat alles im Griff. Diese ganze Szene danach, wie er dieses Goldidol holt, er hat alles perfekt im Griff und er kommt da lebend wieder raus. Ich finde es perfekt.
Aber er stolpert ja mehr wieder raus. Ich finde nämlich, wie er eingeführt wird mit diesen ikonenhaften Bildern, dass man seine drei so Hauptmerkmale, die Jacke, die Peitsche und den Hut sieht, das ist natürlich schön gemacht, aber das, was man ja dann in der folgenden Szene sieht, ist, wie er eigentlich als tollpatschiger, möchte gern Grabräuber sich da durchschlängelt und mit etwas Glück da wieder rauskommt.
Aber damit hast du ja ein positives Argument, weil selbst die Tatsache, dass es eine Action-Komödie ist, ja auch schon etabliert ist. Dass er eben kein Superheld ist, der alles immer super im Griff hat, sondern wenn er rausgeht, kriegt er gleich die Goldfigur abgenommen und sein Widersacher nimmt ihm alles ab. Das heißt, diese beiden Seiten sind schon komplett drin.
Okay, also auf der Handlungsebene ist das ganz nett. Natürlich schon tausendmal besser da gewesen, aber ganz nett, das gestehe ich dir zu. Aber hey, filmisch ist es nur echt wirklich langweilig. Es wird nichts Spannendes mit der Kamera gemacht. Während mein Film, 3 Minuten Outzoom, super dunkel gefilmt mit einzelnen hellen Lichtpunkten. Es sieht aus wie ein Caravaggio-Gemälde. Das Studio dachte damals, es handele sich um einen Entwicklungsfehler und wollte den Film zurück ins Labor geben. Und tatsächlich mussten hier mussten sie sich gegen das Studio durchsetzen und sagen so, nein, wir wollen das so. Gordon Willis, auch genannt The Prince of Darkness, wegen seiner dunklen, aber dann immer wieder, wie gesagt, in einzelnen Punkten leuchtenden Bildern, hat da zusammen mit Regisseur Coppola ein Machtwort gesprochen, dass sie es wirklich gegen den Willen des Studios durchgeboxt haben. Und es ist heute Kinolegende, wie dieser Film aussieht.
Eine einzige Idee, ja, in einem Film,
eine der sowieso... Eine einzige Idee, hallo, nein, der Film ist tausendmal schöner gefilmt als dein Film. Dein Film ist wirklich sehr, sehr klassisch inszeniert. Das ist so ein typischer Spielberg. Wir haben immer Shot, Reaction, Shot, Totale. Das ist alles super langweilig. Mein Film hat Kinogeschichte geschrieben auf der Bildebene.
Und du möchtest sagen, dass Jäger des verlorenen Schatzes keine Kinogeschichte geschrieben hat?
Visuell,
ich weiß nicht, auf welchem Planeten du lebst.
Visuell habe ich jetzt gesagt. Ich habe gesagt, Handlung, ganz nett. Du hast bestimmt die meisten Fanboys, die da draußen rumrennen und kreischen. Aber was cineastisch anbelangt, ist mein Film viel besser. Aber ich möchte jetzt noch mal kurz auf Jans Film eingehen, nicht? Denn erstmal, hey, ein Voice-Over ist schon ziemlich lame. Das ist ja quasi das Eingeständnis des Regisseurs, dass er seinen Film nicht in Bildern erzählen kann, nicht? Hitchcock, Filme erzählst du in Bildern, nicht in Worten. Und wenn du jemanden hast, der über den Film drüber labern muss, dann heißt es eigentlich schon so, sorry, ich kann's nicht besser. Und dann auch noch von einem Toten, ja, ich weiß, filmisches Zitat und so, aber komm, Tote können nun mal nicht reden. Es ist einfach schlecht, bitte dich.
Ich meine, ist das nicht das Schöne, dass in diesem fiktionalen Medium des Films dann eben auch etwas Unmögliches transportiert wird, aber das Ganze spielt in einer, ja, eigentlich schon so langweiligen, banalen Realität, in diesen Suburbias, in denen ja eigentlich auch nichts mehr passiert, später die Desperate Housewives vielleicht nochmal auftreten würden. Aber gerade das, was du gerade beschreibst, der Film geht nämlich in seiner Form über das, was eure Filme ganz toll machen, nämlich so das Bildliche, möchte ich ja gar nicht so wahnsinnig viel drüber sagen, wobei man jetzt sagen
kann, mein Film, nicht Indiana Jones.
Naja, beide versuchen
da sag ich gleich noch was dazu.
Beide versuchen eben mit den Bildern ihre Protagonisten reinzubringen. Aber das macht ja Sam Mendes mit in American Beauty auch, aber er nutzt eben nochmal zusätzlich die Tonebene, um dann nochmal das Gezeigte zu kommentieren. Das fehlt ja bei euren vollkommen, ja.
Also ich will auf American Beauty gar nicht eingehen, das ist nicht wirklich relevant, weil es gibt keine optische Auflösung, es gibt eigentlich nur einen dramaturgischen Gag. Aber ich will noch was sagen hier zu Indiana Jones. Es gibt hier 7 verschiedene Einstellungen, in denen Indiana Jones nicht mit dem Gesicht gezeigt wird. Ja, während bei dir irgendwas einfach nur weniger Licht, ich mache einen auf Caravaggio und fertig. Ja. Und Spielberg hat hier 7 verschiedene Formen gefunden. Ich sage nur die Szene mit dem Giftpfeil, ja, und schon wieder sieht man sein Gesicht nicht.
Aber das ist doch total unrealistisch, auch diese ganzen Fallen, die da rauskommen. Das ist doch echt nur was für kleine Kinder. Das kann doch niemanden mehr begeistern. Während
und der Der Pate ist ein Film für Leute, die gerne auf Gewaltverherrlichung und auf Verbrecherverherrlichung stehen.
Das ist doch gar nicht wahr. Du hast ihn nicht verstanden. Der Film ist eine Allegorie darauf, wie der Kapitalismus eine Familie zugrunde richtet.
Nach deiner Eröffnungsszene, die du so toll findest, ab diesem Moment hatte ich Lust, den Film auszuschalten.
Ah. Ja, nachdem schon mal der erste Film...
Dann merkt man, warum du auf so kleine Jungsfilme stehst, wo nichts Ernstes und nichts von Tragweite passiert.
Vielleicht kommen wir wieder zurück zur Frage, statt zu persönlichen Filmen.
Wie, gehört das nicht dazu?
Welcher Filmgeschmack?
Nee, da möchte ich doch aber dann zurück auf American Beauty. Du sagtest nämlich eben, dass dein Charakter sich von dieser ersten Szene weiterentwickeln würde. Und das finde ich, ist überhaupt nicht der Fall. Er weint in diesem ersten Voice-Over rum und das zieht er eigentlich den ganzen Film weiter durch. Also er ist in keinster Weise, zeigt uns diese erste Szene irgendetwas, was relevant wäre. Es ist so einfach ein ganz nettes Gimmick, was er sich halt geklaut hat von Sunset Boulevard, zu sagen so, hey, hier, der Tote spricht. Aber es macht nichts mit dem Film. Es bringt überhaupt keinen weiteren Aspekt zu dem Film.
Ich will da gar nicht drauf rumhacken, aber ich stelle mir gerade vor, wenn man diese ganze Eröffnungsszene, den ganzen Film mal ohne die Musik von Thomas Newman sich anschauen würde, ob der überhaupt noch irgendwie funktionieren würde, von der Eröffnungsszene mal ganz abgesehen. Auch da läuft ja schon die Musik von Thomas Newman und versucht zu retten, was zu retten ist.
Also über die Musik müssen wir ja überhaupt nicht anfangen. Hier John Williams mit seinem komischen, heroischen Gedudel. Eigentlich geht es ja in der Einführungsszene von Indiana Jones auch gar nicht so sehr darum, diesen Helden dazu einzuarbeiten in eine Handlung, sondern es ist ja sehr viel mehr diese exotische Darstellung des Urwalds. Allein schon dieser erste Trick von Spielberg, dass er das Paramount-Logo in einen ähnlich gelagerten Berg auflösen lässt. Das ist ja ganz schön gemacht, aber es geht ihm halt, wie ich da eigentlich schon von Anfang an sagen würde, es geht ihm doch sehr viel mehr um die Atmosphäre, um das Drumherum und gar nicht um den Helden, den er da.
Und das genau, du hast selbst gesagt, er etabliert da quasi ein Genre, gar nicht einen Protagonisten.
Ja, nicht nur den Protagonisten, sondern gleich das ganze Genre. Er leistet gleich zwei Sachen.
Ich würde auch sagen, der Protagonist ist ja auch vor allem erst zur Hälfte irgendwie entdeckt. Du hast ja schon gesagt, dass er erst mal Batman zeigt und dann Bruce Wayne dahinter, aber das gehört ja genauso zu ihm dazu und diese,
bis er erst einmal sich leisten kann, am Anfang eine Szene rauszuhauen, für die andere Filme einen ganzen Film brauchen, um sie als Höhepunkt rauszuhauen. Das finde ich ist auch schon, da brauchst du auch Eier, um so ein Drehbuch zu schreiben und das so zu drehen.
Ich möchte kurz noch anmerken, du hast vorhin noch das Argument gebracht, so ja, du hättest irgendwie 7 Einstellungen, wo man Indiana Jones Gesicht nicht sehen würde, während ich nur eine hätte. Aber hey, Film ist eben auch ein Medium, wo nicht unbedingt immer mehr auch besser bedeutet. Das sieht man sehr gut an Michael Bay-Filmen, die nur aus mehr bestehen. Aber das bedeutet nun echt nicht, dass es die besten Filme sind, sondern gerade die Reduktion auf die simpelsten Mittel des Films. Hier schwarzes Bildschirm, Close-up, Zoom-out, Totale, die bewirken, dass mein Film so gut
wirkt. Ja, aber das ist ein Argument für American Beauty und nicht gegen Jäger des verlorenen Schatzes.
Machst du gerade American Beauty stark und deinen Film schwach? Okay.
Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es geht ja darum, wie der Protagonist eingeführt wird. Und ich meine, in euren Szenen natürlich, also bei Indiana Jones meinetwegen, der Held ist ja immerhin mal zu sehen im Beginn. Aber was, bitteschön, wie wird denn da Marlon Brando, ja, also sowieso mal ein Alkoholiker und Choleriker
so
vor dem Herrn.
Dass er nur mit der Hand wackeln muss.
Ja, aber bis wir das gesehen haben, mussten wir erstmal 3 Minuten Zoom überstehen, ja, also bis da, ich hab den Film Wavelengths gesehen, ja, da geht's 40 Minuten um einen Zoom und der war spannender als das, was der Francis Ford Coppola inszeniert hat, ja. Da passiert auch sehr viel mehr noch in diesen 40 Minuten, natürlich, okay, ist auch mehr Zeit, aber Was machen denn die 3 Minuten Zoom mit Marlon Brando als Paten?
Dass am Ende Marlon Brando den Bildschirm ausfüllt. Dass du am Anfang denkst, diesen Mann, den du da siehst, um den geht es. Aber der Zoom öffnet immer weiter das Bild, bis du merkst irgendwann so, ach nee, das ist irgendein kleiner Hans Wurst, der hier seine Geschichte erzählt. Es geht um diesen großen Schatten, der für die Unterwelt, das, was darunter liegt, steht. Der hier ist derjenige, der die Macht hat und der die Szene komplett unter Kontrolle hat.
Aber ist das nicht auch ein Klischee? Also wenn ich überlege,
vielleicht
wie viele Parodien
davon... Vielleicht heutzutage, aber das ist halt so, Legenden werden zu Klischees, wenn sie immer wiederholt werden. Aber da kann ja der Film nichts für.
Ich würde die Runde hier schon mal beenden und ich bin schon sehr überrascht, wie heiß es hier schon gleich in der ersten Runde zugeht.
Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich finde Indiana Jones einen großartigen Film und das ist eine fantastische Wahl und ich musste mir irgendwas aus den Fingern saugen.
Hattest du auch erst Indiana Jones?
Nein, das nicht, aber es ist sowas, wo man eigentlich wenig gegen sagen kann.
Ja, vor allem Daniel hat hier ganz schön gleich am Anfang die Boxhandschuhe rausgeholt, das merkt man auf jeden Fall. Vielleicht noch für die Zuhörer zur Erklärung, wir sitzen hier an einem anderen Tisch als sonst. Der ist und zwar ist der so aufgeteilt, dass auf der einen Seite der gute Thomas sitzt und auf der anderen Seite Daniel und Jan. Und irgendwie hat man das argumentativ auch ein bisschen rausgehört, finde ich, weil sich Jan und Daniel gleich so ein bisschen auf Indiana Jones gestürzt haben. Aber nichtsdestotrotz geht es ja hier um die Argumente. Und ihr habt mir das wirklich nicht leicht gemacht. Ich finde, ihr habt jeder eine sehr, sehr gute und interessante Antwort gewählt. Und jede Antwort beantwortet diese Frage ganz anders. Thomas hatte Indiana Jones, wo er erstmal, ich fand das sehr interessant, wie er dargestellt hat, dass wir direkt ins Geschehen gehen, dass wir einen Helden sehen, der schon der Held ist, dass wir sozusagen über seine Utensilien erzählt bekommen, wer uns hier jetzt erwartet, und so direkt reingeschmissen werden. Dann hatte er noch dieses starke Argument, dass hier nicht nur ein Held erzählt wird, sondern ein Genre, was er natürlich aber auch stark verteidigen musste. Daniel hingegen hatte einen 3-minütigen Zoom, der ja zu dem Paten führt, der zuerst über den Bittsteller zu dem Paten uns gebracht wird. Der Pate als ja, du hast es, glaube ich, als Schatten über einem Untergrund uns etabliert wird mit einem Zitat "I believe in America" sehr, sehr stark. Jan hatte hingegen American Beauty, wieder auch eine ganz interessante Wahl, weil es ist auch eine wirklich, natürlich, es wurde ihm schnell kritisiert, dass es das schon gab, aber trotzdem eine sehr interessante Charaktereinführung mit einem Voice-Over, das aus dem Tode kommt. Wir sehen den Charakter gar nicht, er wird über sein Umfeld erstmal erzählt, diese Suburbian-Geschichte. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, wer hat für mich jetzt hier die stärksten Argumente gebracht. Zunächst hatte Thomas es sehr schwer, weil er wurde wirklich am härtesten angegangen. Und das wurde ihm auch, ja, also ich will nicht sagen, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du wusstest auf jeden Fall, die Argumente auch zu kontern. Aber es gab dann irgendwie ein Argument, was vor allem von Jan nachher kam, wo es bei mir so ein bisschen dann auch der Knockout war. Und das war dieser Punkt, dass auf die Frage zurückzukommen, diese Szene sich sozusagen mehr darauf konzentriert, ein Genre zu etablieren und ein Abenteuerfilm und eine Szenerie als den Helden. Und deshalb war für mich Indiana Jones dann leider auch raus. American Beauty hatte hingegen das Problem, das wurde dann auch von Thomas und Daniel sehr, sehr stark kritisiert, dass wir hier leider keine visuelle Etablierung des Charakters haben. Das kann man hinterfragen, ob das sein muss, aber deine beiden Kontrahenten wussten es auf jeden Fall sehr stark auszuspielen und haben da auch sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Hingegen wurde der Pate wirklich, also nicht nur, dass Daniel hier viel ausgeteilt hat, er musste auch wenig einstecken. Der Pate, es gab sehr wenig Kontra. Jan hat es am Ende nochmal versucht, sozusagen, dieser langweilige Zoom, was sollen wir denn überhaupt erzählen? Aber auch da wusste Daniel, den nochmal umzudrehen und zu sagen, ja, aber der führt uns zu diesem Paten, zu diesem mächtigen Schatten, der diese mächtige Macht ausstrahlt. Und was soll ich denn einfach sagen? Der Punkt geht für mich deshalb an Daniel.
Zu Recht, jetzt darf ich es ja sagen, weil das natürlich ein Geniestreich ist, die Figur über die Wirkung der Figur einzuführen und gar nicht über die Figur, ist schon sehr geil.
Ja.
Achso, ich muss noch den Punkt auf dem Punktestandzähler kurz rüberwandern lassen. Ja, und dann gehen wir, glaube ich, auch einfach direkt weiter in Runde 2.
Round 2.
Fight! Runde 2 darf Daniel, der gerade schon ganz gut ausgeteilt hat, nicht nur anfangen, sondern dürfen auch eine Frage hören, die er eingeschickt hat. Wer es nämlich noch nicht weiß, jeder Kandidat hat auch immer die Möglichkeit, eine der 5 Fragen, die hier diskutiert werden, selber einzuschicken. Und diesmal kam eine von Daniel und ich würde sagen, die ist ein bisschen speziell und ich bin sehr gespannt, wie er darauf antwortet. Die Frage lautet, welche Filmreihe bietet den besten Beginn des zweiten Teils in dieser Filmreihe, ja. Und ich würde einfach mal die Frage so stehen lassen und Daniel darf anfangen.
Es steht natürlich überhaupt kein Zusammenhang, dass unsere letzte Folge im Spätfilm über Herr der Ringe, die 2 Türme ging. Denn komischerweise ist genau das der Film, der hier die einzige Antwort, die richtige Antwort sagen kann. Und da habe ich halt jetzt auch tatsächlich einen Vorteil euch gegenüber. Ihr macht tolle Filmpodcasts, aber wir haben einen Podcast, wo wir immer explizit die erste Szene eines Films besprechen. Deswegen weiß ich einfach die richtige Antwort im Gegensatz zu euch. Sorry. Herr der Ringe, die 2 Türme, fängt damit an, dass wir einen vermeintlich, sagen wir mal, konventionellen Establishing-Shot haben, einen Flug, Kameraflug über die Berge. Aber der ist schon ein Geniestreich, weil er uns zurück nach Mittelerde holt. Wir haben damals, als die Filme im Kino waren, ein Jahr gewartet, bis der nächste Film kam und wir wollten natürlich wieder zurück in diese magische Welt und kommen da. Aber es endet damit ja auch nicht, sondern in diesen Kameraflug mischen sich auf einmal Stimmen, es sind Schreie und die Kamera fährt dann vermeintlich in einen Berg hinein. Mit einem wunderbaren versteckten Schnitt landen wir bei der dramatischsten Szene aus dem ersten Teil wieder, wie Gandalf in den Abgrund stürzt, was auch total wichtig ist natürlich, weil ihr wisst es alle hoffentlich, sonst spoilere ich euch jetzt gerade den Herr der Ringe, Gandalf wird in diesem Film ganz dramatisch wieder zurückkehren und das muss man natürlich den Leuten nochmal ins Gedächtnis rufen, dass dieser Charakter tot ist, damit die Szene später überhaupt richtig wirken kann. Und damit endet es jetzt aber noch nicht, sondern die Szene, die wir aus dem ersten Film gesehen haben, geht weiter. Wir sehen Gandalf, wie er in den Abgrund stürzt und gegen den Balrog kämpft und damit macht er den nächsten Geniestreich, nämlich das ist ein wunderbarer Fanservice, weil im Buch gibt es diese Szene so nicht beschrieben, sondern sie wird nur in einer Rückblende von Gandalf erzählt, wie er da gegen den Balrog gekämpft hat. Und jeder, der dieses Buch gelesen hat, hat sich natürlich immer vorgestellt, wie das wohl aussehen würde. Und das zu sehen und damit den Film zu öffnen, das hat einfach Generationen von Fans begeistert. Und als dann Gandalf unten mit dem Balrog auf dem Wasser aufschlägt, kommt der assoziative Schnitt auf den Frodo, der klein, verlassen, im Regen, auf seinem Weg nach Mordor liegt. Und wir werden in das zentrale Thema dieses Films reingeworfen, das da nämlich ist Hoffnungslosigkeit. Frodo hat eine Riesenaufgabe, er hat all seine Gefährten verloren, er hat eigentlich keine Chance. Und damit haben wir perfekt diesen Film eingeleitet und es kann keinen anderen Film geben, der das genauso gut macht.
Vielleicht ja doch, wir sind mal gespannt, was ihr habt.
Ja, also ich würde das natürlich schon mal vorab ein wenig bezweifeln, dass du da die beste Antwort gefunden hast. Ich habe nämlich da, glaube ich, ein ganz gutes Ass im Ärmel. Und zwar mit einem Film, der, glaube ich, auch der so in seiner Nische auf jeden Fall eine große Fangemeinde haben dürfte. Nämlich, ich rede über Before Sunset. Und zwar die Before-Trilogie von Richard Linklater ist in den 90er Jahren, 95 gestartet, erzählt die Geschichte von Celine und Jesse, einem Amerikaner und einer Französin, die sich im ersten Teil in einem Zug kennengelernt haben. Und die Filmreihe hat den tollen Kniff, dass der zweite Teil, Before Sunset, 9 Jahre später erst erschienen ist. Und auch in der Filmhandlung sind 9 Jahre vergangen. Und wir beginnen damit, wie Jesse, ein Autor, sein Buch vorstellt in einem Pariser, in einer kleinen Buchhandlung und dieses Buch handelt eben genau von dieser einen Nacht, die er mit Celine verbracht hat in Wien und gibt da ein Interview vor ein paar Buchkritikern, Feuilletonisten und er wird immer wieder über die Ereignisse des ersten Teils und eben seines Buches damit ausgefragt. Damit gelingt es dem Film wunderbar, die Ereignisse, die 9 Jahre auch für den Zuschauer zurückliegen als Kinoerlebnis, noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Auf der anderen Seite aber sehen wir nur eine Sicht auf die Dinge, nämlich die von Jesse, wie er sich auch ein wenig selber diese Ereignisse romantisch verklärt, so wie aus der Film auch ein sehr romantischer Film war, der erste Teil. Und in dem zweiten Teil geht es dann aber ja damit weiter, dass tatsächlich Celine ihn dort auch trifft, in dieser Buchhandlung mitbekommen hat, dass er sein Buch vorstellt und danach die Erzählzeit auch noch übereinstimmt, die beiden durch Paris wandern und immer noch weiter über die Ereignisse auch von vor 9 Jahren und was dazwischen passiert ist, geschieht und wir da schon merken, dass vieles von dem, was Jesse da geschrieben und dann erzählt hat, auch gar nicht so war, wie es eigentlich erst schien und damit, finde ich, macht der Film einen perfekten Anfang für die gesamte Handlung von 1,5 Stunden und der wunderbare Rückgriff noch einmal, um alle wieder dort abzuholen, wo man vor 9 Jahren geendet hatte.
Thomas. Ich fand es ja spannend, dass Daniel, der vorhin einen Angriff auf die populären Filme geritten hat, jetzt mit dem Herr der Ringe kommt. Fällt mir persönlich sehr gut. Nein, ich habe ja eine weiche Stelle für Trash-Filme. Und deswegen habe ich da auch mein Augenmerk drauf gelegt. Für mich ist der beste zweite Teil, der beste Beginn, ist Predator, der zweite Teil von 1990. Danny Glover spielt ja da die Hauptrolle. Es ist, finde ich, großartig, wie die Kamera erstmal über diesen Dschungel fliegt. Und es gibt auch so dschungelartige Musik und ich denke, okay, der Predator ist ja der Dschungeljäger, fantastisch. Dann hört der Dschungel plötzlich auf, weil das nur praktisch ein bisschen Vegetation ist vor dem Süden von Los Angeles. Und ich fliege direkt in eine Gang-Auseinandersetzung zwischen Latino-Kokain-schnupfenden, wahnsinnigen Gangstern, die mit schweren automatischen Waffen sich eine Riesenschlacht mit der Polizei liefern. Der Film ist komplett auf Vollgas in den ersten Minuten. Der geht überhaupt nicht vom Vollgas runter. Es gibt diese Riesenschießerei, dann gehen die Gangmitglieder zurück, munitionieren sich mit Kokain, Schutzwesten und automatischen Waffen weiter auf. Und die ganze Zeit sehen wir das immer im Querschnitt mit den Augen des Predator. Und man weiß die ganze Zeit schon, hier sucht eigentlich der Predator schon das Opfer, das ihm den meisten Credit bringt, die tollste Trophäe. Und wir wissen, gleich passiert was. Und dann kommt es auch auf dem Dach zu einem allerersten Showdown zwischen dem Polizisten, dem Gangboss und dem Predator. Und das ist eigentlich, bis der, darf ich jetzt mal spoilern, bis dieser Gangboss vom Dach fällt, bis dahin ist der Film komplett auf dem Vollgas und zieht es so schnell und so hart wie möglich durch. Und da komme ich nicht drüber weg, ist für mich eigentlich der größte Einstieg in den zweiten Teil.
Dann dürft ihr jetzt euch die Diskussion... Ihr dürft diskutieren.
Ich möchte mal anfangen. Was mich bei euch beiden eigentlich stört, ist, das ist alles ganz gut, aber es ist Previously on Lord of the Rings. Ja, also so kommt es mir vor. Es ist diese
aber das
Szene.
Ist, sorry, aber darum geht es ja. Zweite Teil. Ja, da kann ich gleich bei dir sagen. Previously. Wo ist denn Arnie, bitte? Wo ist in deinem Film Arnie?
Arnie wird nicht mehr gebraucht.
Warum? Wo ist Arnie? Wer die erste Szene vom zweiten Predator gesehen hat, sitzt da. Wo ist Arnie? Warum gibt ihr mich Arnie? Ich brauche Arnie. Arnie, wo?
Ich weiß nicht, was du...
Now get to the job. Wo ist Arnie?
Ich weiß nicht, wo deine Schwarzenegger-Abhängigkeit herkommt, aber es ist... Ich erzähl dir jetzt ein Geheimnis. Es gibt gute Filme ohne Schwarzenegger. What? Und das sage ich als Schwarzenegger-Fan.
Steile These. Und
ich sage dir als Schwarzenegger-Fan, dass der zweite Predator sogar besser ist, weil es eben nicht so Superstar-lastig ist und weil wir gar nicht Schwarzenegger dafür brauchen. Es ist eigentlich eine völlig geniale Idee, das in die Stadt reinzubringen, der Großstadt-Dschungel statt des Dschungels vorher. Und ja, wie kannst du diesen Großstadt-Dschungel besser reinziehen?
Das ist eine plumpe Metapher, ja. Oder?
Nein, der Großstadt-Dschungel.
So. Nein. Daniel, Punkt, wie sie Speed 2 dann auf einem Speedboot gemacht haben. Das ist so, bitte.
Das ist vielleicht der schlechteste Einstieg in den zweiten Teil.
Aber...
Aber den haben wir ja nicht gesucht. Nein, ich bin mit meinem Argument noch nicht zu Ende gewesen. Der Punkt ist, willst du grundsätzlich dieses Previously on Lord of the Rings oder Previously on Sunset haben? Also muss die Handlung oder ein Element aus der Handlung aufgegriffen werden? Oder sind wir so dreist und so selbstbewusst, dass wir direkt reingehen und direkt zeigen, dass hier schon wieder die Musik spielt?
Also ich lasse sie auch gleichzeitig zu verteidigen. Erst einmal muss ich sagen, dass dieses auf Vollgas anfangen und auf der anderen Seite hier mit diesem, klar, der Berg noch, okay, das ist Natur und so, Neuseeland ist wunderschön und so, klar. Aber dann, beide Filme müssen erstmal mit einer Action-Einlage anfangen, ja. Und im Fall von Herr der Ringe 2 ist es auch noch ein CGI, das wirklich mittlerweile nicht mehr ansehnlich ist, dieser Balrog und Gandalf, wie er da irgendwie runterfliegt, total, ich weiß nicht, das ist weder sonderlich schön jetzt noch anzusehen, noch war es damals schon irgendwie sehr ausgefeilt gefilmt. Außerdem, du hast schon selber gesagt, bei Herr der Ringe jetzt, das ist ja schon Fanservice. Und ich finde, genau da fängt es ja schon an, wo Peter Jackson aufhört, Herr der Ringe richtig zu verstehen und richtig aufzuarbeiten in der Filmform.
Eine kleine Szene Fanservice.
Ja, nein, das ist der Anfang dazu, dass in Hobbit 2 irgendwie 30 Stunden lang geführt durch Fässer mit GoPro-Kameras in irgendeinem Wildwasserbach sich gekämpft wird. Das ist schon der Anfang zu dieser Tendenz hin, wo sich dann Peter Jackson mit seinem Mittelerde hinbewegt.
Zwischendurch wird Legolas auf einem Schild Surfbrett machen.
Genau. Ihr diskutiert gerade andere Filme, aber nicht meine Szene.
Aber es ist schon die Szene, die dahin führt.
Es ist eine starke Szene und es ist eine starke Szene, gerade in diesem Fall, weil es Fanservice ist. Natürlich kann man Fanservice
machen. Nein, aber Fanservice ist kein filmisches Argument.
Aber natürlich, es sieht ja super aus. Du hast ja nicht da im Kino gesessen so, oh nee, das ist ja jetzt blöd, dass der da jetzt im Fallen mit einem riesigen Feuermonster kämpft. Also, ich bitte dich, jeder war total begeistert, auch wenn er die Bücher nicht gelesen hat. Es war nur clever, dass er es gemacht hat und noch quasi ein Sahnehäubchen obendrauf gesetzt hat. Aber jetzt möchte ich nochmal gerade meinen Film in dem Punkt verteidigen, dass ihr musstet eure Filme erklären. ihr habt alle erklärt, was war denn der erste Teil, was, wie mussten wir denn dann darauf aufbauen, was macht mein zweiter Film so. Ich brauche es nicht sagen. Ich habe gesagt, hey, Herr der Ringe, zweiter Film, und ihr habt da gesessen und genickt, weil ihr kennt es alles. Ist so ikonisch. Es kann keinen Film geben, der das so gnadenlos
gut durchzieht. Also ich habe meinen Film, ich habe meinen Film erklärt, weil er vielleicht nicht die Aufmerksamkeit hat, die Mittelerde-Trilogien sind hier so hinterhergeschmissen bekommen, weil es mit der Pre-Sold-Property
sowieso schon alle geholt hat. Auch ein weiteres Mal muss er es auch verbal wieder erklären, während mein Film
das macht aber nicht.
Macht, mich reinholt und mir die besten Bilder noch einmal zeigt. Plus, ist es doch wohl voll langweilig, dass ich in deinem Film, der wieder mal, was man auch schon tausendmal in Hollywood-Filmen gesehen hat, der Autor selbst in den Film reingeschrieben hat und dann da sitzt und seine Geschichte erzählt, so, oh, das war das, was ich damals erlebt habe und daraus habe ich dann ein Buch als Symbol, in Wirklichkeit dann halt wahrscheinlich einen Film gemacht, Richard Linklater. Das ist doch jetzt echt öde, das ist doch einfach nur so ein Selbstreferenzporno, wie ihn immer wieder Writer in Hollywood von sich geben.
Nein. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch erklärt, aber Before Sunset erzählt nicht hier in dem Fall, ich habe jetzt keinen Voice-Over, der erzählt, so war das damals vor 9 Jahren in Wien.
Nein,
es werden immer Erinnerungssplitter, die werden bildlich
aber
auch
Jesse
aus
dem Film. Jesse ist ja quasi Linklater, wie er uns sagt, so guck mal, da, so kam ich damals auf
Before Sunset. Nein. Zum einen natürlich, weil Linklater da mit Ethan Hawke und Julie Delpy immer die Filme zusammen geschrieben hat und das überhaupt kein irgendwie Ding ist jetzt von einem Autorenfilmer, der das für sich beanspruchen würde. Nicht mal, dass es ja als Fortsetzung geplant war, Herr der Ringe, ja, eigentlich war das doch ein langer Film. Gedreht,
mal, es war eine Filmreihe, deins ist irgendwie nur so.
Nein, das ist eine.
Später,
es ist eine so geworden und es ist wahrscheinlich eine der untypischsten Hollywood.
Idee, dann kann ich ja mal.
Also, ich habe ja eine schwere Ethan Hawke-Allergie und kann deswegen die Sunset-Filme gar nicht gucken. Aber so wie du es beschrieben hast, ist auch garantiert, dass ich sie niemals gucken werde. Weil das ist ja, da ist mir die Figur ja noch unsympathischer, als mir Ethan Hawke sowieso schon war. Ein Schriftsteller, der am Anfang über das schreibt, was er. Nein, no way. Also diesen Film werde ich mir definitiv nicht anschauen. Aber ich wollte noch was zum Herr der Ringe sagen, weil du hast das so gelobt, dass er diese Szene an diesem Moment erzählt als Fanservice. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich halte das für eine dramaturgische Schwäche. Im Roman wird das sehr spät erzählt. Und es ist im Roman in der Dramaturgie großartig,
Es ist im Roman, ist es quasi eine retrospektive Deus Ex Machina, die aufgelöst wird. Da kommt Gandalf zurück und denkst du so, hä? Und dann so, ja, es war übrigens, ich habe da noch die Geschichte in der Hinterhand,
wie das damals
war.
Und bis zu diesem Punkt, bis Gandalf der Weise auftaucht, bis zu diesem Punkt wirst du als Leser in einem Zustand der Angst und der Unbestimmbarkeit und der Verzweiflung gehalten.
Du siehst ja nicht, wie er überlebt, sondern er stürzt in diesen Teich und du landest beim hoffnungslosen Frodo.
Übrigens auch eine der Sachen, die so klischeebeladen in Hollywood-Filmen ist, wie noch nie, ja, so eine gefühlte Traum oder, also man weiß ja nicht mal jetzt genau, aber es ist halt so inszeniert wie ein Traum, ja, von Frodo. Also geht's noch langweiliger.
Ich muss jetzt noch mal kurz auf den Predator eingehen. Nämlich du sagtest, die ganze erste Szene beginnt mit Vollgas. Und das ist auch genau das Problem des Films. Nämlich hast du mal Carrera-Bahn gespielt und die ganze Zeit den Daumen nur auf dem Gas gehabt? Du fliegst aus der ersten Kurve raus und genau das passiert auch Predator. Es ist alles so viel zu überdreht, diese Straßenschlacht. Das ist quasi der dritte Weltkrieg mitten in L.A. Das ist einfach total unglaubwürdig, was da passiert und dass da nicht sofort irgendwie schon irgendwelche Special Forces einreiten und die ganze Stadtblatt machen. Nein, es sind den ganzen Film durch irgendwie nur 3 Polizisten, die da mit hochgerüsteten Gangs es zu tun haben und nie irgendwie auch nur ansatzweise in einem gleichen Machtverhältnis sind. Das ist es ist einfach nur lame.
Also ich muss nochmal gerade 2 Punkte. Zum einen, du hast es schon, Daniel, eben kurz gesagt, so die Abstinenz von Schwarzenegger darf man nicht bei Predator so einfach jetzt mal unkommentiert lassen, denn wir haben gesehen, aber nicht nur, dass hier jetzt dieser Star fehlt, sondern es ist die Person, die ja der Held war im ersten Teil, der über den Predator gesiegt hat, und der wird jetzt einfach nur rausgenommen, damit man wieder Spannung erzeugen kann im zweiten Film.
Das Gleiche machen
kann. Und warum ist der Predator jetzt eigentlich noch wirklich so richtig dieser Antagonist, ich meine, der wurde ja schon besiegt. Also das ist ja dann
Jungs, sowieso total... Jungs, ihr beweist doch nur, dass ihr Vorurteile habt und dass ihr sie nicht mal nach dem Gucken abschütteln konntet. Natürlich, mit dieser Erwartungshaltung gehen wir doch alle rein. Wir wollen Arnie wiedersehen und er muss wie der Erste sein, nur größer. Das ist übrigens Fanservice. Das ist doch genau lass mich wie ausreden, Erste. Wie der Erste, nur größer. Aber hier gehe ich rein und gucke mir Predator an und dachte mir, mein Gott, ohne Arnie, was kann das schon sein, ja? Und nach dieser Anfangssequenz bin ich aufgestanden, habe applaudiert und sagte, geil, geil, geil. Aber du warst das doch wird der Hammer. Ja?
So, ich meine, du redest jetzt hier über deine eigenen Gefühle. Das empfindet halt jeder Mensch anders. Das ist echt kein Argument, dass du diese Szene gut fandest, weil die Szene ist de facto. einfach total over the top, die ist viel zu krass, da gibt es einfach keine
Daniel, Chancen dein Argument mehr. Läuft darauf hinaus, dass etwas, was keine Mainstream-Meinung ist, falsch sein muss?
Nein, darauf läuft es nicht hinaus. Es läuft darauf hinaus, dass man innere Gefühle nicht als Argument hierfür bringen kann, was objektiv besser
ist. Ich muss noch ganz schnell das Totschlagargument gegen die Frage, die du ja selber ausgearbeitet hast und die wirklich mich erstmal auch vor eine Sinnkrise geführt hat, Daniel. Aber du hast es dir einfach gemacht, aber Herr der Ringe wurde, die drei Teile wurden nacheinander direkt alle zusammen gedreht. Peter Jackson hat diesen Film geplant, oder diese Filmreihe, wie sie eben ins Kino gebracht wurde, als einen Film. Und es ist ein 9-stündiger, mit Extended-Fassung 12-stündiger Film.
Es ist überhaupt nicht der Beginn eines Sequels.
Es ist nicht der Beginn eines zweiten Teils. Es ist einfach nur die
Fortsetzung. Das ist der zweite Teil einer Filmreihe. Und das ist es.
Dann kannst du aber auch sagen, der zweite Teil von Herr der Ringe ist die zweite Disc von der Extended Edition von den
Gefährten. Und es ist eine dramaturgische Änderung, die dem Film auch noch an dieser Stelle seine Rätselhaftigkeit wegnimmt.
So könnte...
Schade.
Irgendwo muss ich aber...
Immer mit dem letzten Boxschlag aus der Runde.
Es geht heiß weiter, es bleibt heiß. Also man merkt auf jeden Fall hier, wie sagt man, fliegen die Funken? Nein.
Fliegen die Fetzen.
Kriegst du mal vielleicht Wasser? Auch die Funken, wer weiß. Mensch, es geht genauso heiß weiter und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind gerade an so einem Punkt, dass der mit am meisten Vorschusslorbeeren in die Runde geht, am härtesten angegangen wird. In der ersten Runde war das Thomas, weil er schon mal Kandidat war und in der zweiten Runde war das Daniel, weil er vielleicht die letzte Runde gewonnen hat. Denn so gut er den Herr der Ringe auch etabliert hat, wie er das alles so macht, so hart wurde er auch von seinen Konkurrenten dafür angegangen. Du hast es sehr, sehr schön dargestellt, wie dieser Kampf mit Gandalf und dem Balrog wieder aufgegriffen wird, wie wir überrascht sind, dass das eigentlich eine Handlungsstrang, die wir schon für abgeschlossen hielten, wieder aufgegriffen wird und wie dieser Bogen dann zurück zu Frodo gebracht wird und so eine gewisse, Kontrast darstellt. Ja, dass wir einerseits diese Action haben und dann diese Einsamkeit und die Enge zusammengestellt. Dann hatten wir Jan, der eine kleine Linklater-Qualität nutzen konnte und das ist sozusagen erzählte Zeit und Erzählzeit. Die 9 Jahre, die zwischen den beiden Filmen vergangen sind, werden in dem zweiten Teil auch thematisiert und zwar nicht durch eine, so wie du es dargestellt hast, nicht durch eine direkte Rückblende, was passiert ist, sondern dass wir sozusagen die Perspektive Jessys hinterfragen. Dass wir sozusagen seine Darstellung und seine Wahrnehmung aus dem ersten Teil direkt zu Beginn des zweiten Teils hinterfragen. Und das, genau, das war sozusagen ganz Stärke, was Before Sunset angeht. Und dann kam Thomas mit Predator 2 und hat einfach auf Vollgas gesetzt, ja. Hat uns überzeugen können davon, oder mich zumindest, wie spannend es sein kann, wenn man den wichtigsten Protagonisten des ersten Teils rausnimmt. Er hat mit Leidenschaft dargestellt, wie das zu einer Qualität wird, wie wir sozusagen von einem Handlungsort zum nächsten jagen und direkt in die Action geschmissen werden. Und ich muss jetzt gucken, wer die besten Argumente hatte. Und das ist nicht so leicht. Also wie gesagt, der Herr der Ringe wurde schon sehr hart angegangen. Thomas hat auf jeden Fall ein Argument in eure Richtung geschmissen, was er sehr gut gemacht hat. Und das war dieses Previously On Argument. Dass das recht leicht ist, sozusagen im zweiten Teil für jeden, der es nicht mitbekommen hat, wieder zu der Handlung des ersten Teils zurückzugehen. Das muss man ihm schon geben. Das war relativ stark. Und Jan hat es ein bisschen besser geschafft, sich da rauszuwinden als Daniel. Dann muss ich noch weiter gucken. Ja, Daniel, dort ist es wirklich ein bisschen schwer, weil dann hatte Thomas zum Beispiel noch das Argument, dass die Dramaturgie des Buches, dieses Mysterium um dieses Überleben Gandalfs sofort in der ersten Szene sozusagen abschafft. Das war schon ein bisschen schwierig, deshalb muss ich leider sagen, waren die zwei Türme, auch weil das für dich die beste Antwort aller Zeiten auf diese Frage ist, leider raus. Und ich war
zwischen. Es bleibt die beste Antwort, aber die anderen haben gut argumentiert.
Ja, so ist es. Klar, würde, glaube ich, jeder so über seine Antwort sagen. Somit sind wir bei Predator 2 und Before Sunset. Und ich finde das sehr, sehr schwierig. Ihr hattet beide unterschiedliche Ansätze. Ich fand beide Antworten sehr gut. Ich glaube, ich muss um eine kleine Nuance eher zu Thomas gehen. Und das liegt aber nicht daran, dass Before Sunset jetzt irgendwie eine schlechtere Antwort oder schlecht argumentiert wurde, sondern einfach, weil ich von Thomas ein bisschen mehr noch am Ende gehört habe. Jan hatte ein sehr starkes Eröffnungsplädoyer und konnte das sehr gut darstellen, aber am Ende wurde es ein bisschen dünn. Und deshalb geht der Punkt der zweiten Runde für mich an Thomas.
Jetzt, wo ich den Punkt habe, kann ich ja sagen, dass das noch nicht mal eigentlich meine erste Wahl war. Meine erste Wahl wäre tatsächlich Auf der Jagd gewesen als Sequel zu Auf der Flucht, weil ich in Erinnerung hatte, dass die Szene mit dem gelben Vogel, Tommy Lee Jones in dem Vogelkostüm, wo sie dann ihren ersten Verdächtigen holen, ihr kennt die Szene noch mit der Waffe im Kinderbett und so weiter, ganz, ganz großartig. Das ist der Teil, wo sie Wesley Snipes jagen und nicht Harrison Ford. Aber es ist nicht die erste Szene. Es fühlt sich für mich aber so an, als hätte die Produktion nachträglich dafür gesorgt, dass diese Wesley Snipes-Szenen davor in dem Flugzeug und so weiter gezeigt werden, weil mir das als erste Szene in Erinnerung geblieben ist, aber deswegen ist sie rausgeflogen. Also wer das jetzt nicht in Erinnerung hat, zieht euch nochmal Auf der Jagd rein. Diese Szene mit Tommy Lee Jones in dem gelben Vogelkostüm, wie er Käsecracker verteilt, ist Gold wert.
Ja gut, das könnt ihr alle machen. Und wir kommen jetzt einfach zur Runde 3, würde ich sagen.
Round 3. Fight!
Und in Runde 3 widmen wir uns mal wieder einem aktuellen Kinostart. Und zwar ist vor einer Woche eine neue deutsche Filmkomödie in die Kinos gekommen, wo sich mancher fragen kann, ob wir die überhaupt brauchen. Und die heißt Bully Parade der Film. Nichtsdestotrotz wäre dieser Film wahrscheinlich nie produziert worden, wenn nicht der Schuh des Manitou irgendwie von den Verkaufszahlen und so weiter bis heute immer noch als die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Filmkomödien deutscher Produktion gilt. Und deshalb ist meine Frage an euch, welche ist die witzigste deutsche Filmkomödie? Und Jan darf anfangen.
Ja, also ist auch eine Frage, die gar nicht mal so einfach zu beantworten ist, weil ich finde, gerade Humor ist etwas, was sich sehr schnell abnutzt. Habe ich in diesem Jahr erst erlebt, habe ich einen Fisch namens Wanda noch mal geguckt und habe mich köstlich amüsiert beim ersten Mal und wusste nicht mehr warum, beim zweiten Mal gucken leider. Sehr, sehr schade. Und so geht es mir auch bei sehr vielen deutschen Komödien, aber bei einer, da hat es einfach nicht nur mein Herz, sondern auch meine Lachmuskeln immer wieder zurückerobern können. Und zwar geht es um Dietrich Brüggemanns Film Drei-Zimmer-Küche-Bad aus dem Jahr 2012, der erzählt von eigentlich einer Gruppe von jungen Menschen, die in größtenteils Berlin leben und wer in Berlin eine Wohnung sucht, der sollte sich den Film mal angucken, weil man sieht sehr, sehr, sehr viele Immobilien, ja, also ich glaube mindestens mal 13 Umzüge werden im Verlaufe der knapp 2 Stunden gezeigt und die sind alle auch immer mit einem sehr gewissen Charme zu sehen. Das sehr Schöne ist, der Film setzt nicht auf die großen Kalauer, sondern sehr viel mehr auf die sehr gute und nuancierte Beobachtung von Freundschaftsverhältnissen und Familien. Konstrukten. Eine meiner Lieblingsszenen des Films ist nämlich auch, wie vom Protagonisten Philipp, dass er beim Weihnachtsfest bei seiner Familie ist, auch noch mit seinen 2 Geschwistern. Und die Eltern, vor allem eben der Vater, fängt einen Toast an noch vor dem Essen und erzählt dann seinen Kindern, wie er und seine Frau, also die beiden Eltern, schon seit 18 Jahren eine Scheinbeziehung nur noch führen, nämlich den Kindern zuliebe. Und da jetzt die jüngste Tochter das Haus verlässt, konnten sie endlich mal mit der Wahrheit dann hinterm Sofa rauskommen und sagen, dass sie sich trennen und dass eben auch das Haus, wo die gesamten Kindererinnerungen und sowas liegen, dass das alles jetzt so aufgelöst wird. Aber Mama und Papa haben sich immer noch lieb, sagt er dann noch so schön am Ende. Das sagt er auch alles in so einem sehr trockenen Ton. Dabei dudelt im Hintergrund Mozart. Und die Kinder werden reagieren schon sehr unterschiedlich drauf. Die Jüngste stürmt raus, denn der Vater erzählt auch noch, dass seine Geliebte schon seit einigen Jahren die er hat, dass er mit ihr zusammenziehen wird. Und die Jüngste, die auch eben noch die ganze Zeit zu Hause gelebt hat, hat einfach davon nichts mitbekommen. Und das, obwohl sie alles mitschreibt in einem kleinen Notizbuch für ihren Blog, den sie dann aber später doch auch gar nicht mehr weiterführen möchte, denn das ist ja nur was für 30-Jährige. Die anderen kommen dann eben auch noch mit raus und diese Szene, die da eigentlich schon ihren Höhepunkt erlebt hat, endet dann eben vorm Haus, vor der Hofeinfahrt, dass die jüngste Tochter sagt erzürnt, ich gehe jetzt rein und schmeiß den Baum um. Ja? Und sie wird festgehalten und dann fährt ein Auto vor und eine Frau steigt daraus aus und guckt zu ihnen und das ist dann natürlich die Geliebte, die da jetzt schon dann der Familie vorgestellt werden soll. Und in dieser gesamten Absurdität ist das etwas, was man die ganze Zeit nur mit einem entweder fassungslosen Kopfschütteln oder eben mit einem durch und durch lockerem Lachen irgendwie verfolgen kann, wie so viele anderen Szenen auch, die immer wieder durch die tollen Darsteller, unter anderem auch den wahnsinnig talentierten Robert Gwisdek, der ja unter anderem auch als Captain Peng auf Tour ist und sehr komischen Rap macht, dass er auch vor allem von diesen Darstellern lebt und mich dazu gebracht hat, dass ich ihn erst vor, glaube ich, 2 Jahren das erste Mal gesehen habe und seitdem, glaube ich, jetzt schon 6 Mal. Also ein Film, der sich sowas von nicht abnutzt und neben der ganzen Komik, es geht natürlich vor allem auch ums Witzige, das, was deutsche Komödien dann häufig auch noch so ein bisschen mit hat, so eine gewisse Tragödie und Drama, das verpackt er eben auch noch sehr gut, aber immer total herzhaft und lebendig.
Thomas?
Ja, für mich ist es ein Film, der gar nicht so unähnlich ist, nämlich Ich fühl mich Disco von Axel Ranisch. Ein Film, der wie alle großen Komödien, und das hat er auch mit deinem Film gemeinsam, einen ernsten Hintergrund hat. Es ist gleichzeitig ein Coming-Out-Film und ein Coming-of-Age-Film, der dann aber auch in der Lage ist, einen sehr starken Körperhumor dann auch zu haben. Also allein wie diese Ich lerne bei meinem Vater Mofa fahren Szene scheitert, das hat ja schon was von dem Körperhumor von Tatis Schützenfest. Also der ist echt in diesen ganzen Aspekten großartig. Es geht auch darum, dass der Junge, der sich da outet und erwachsen wird, mit seinem Vater riesige Probleme hat und an dieser Konfliktlinie ist dann diese Liebe zur Disco und dass er dann diese Disco-Lieder dann auch singt, die dann in dem Film dann von Christian Steifen gesungen werden, was sowieso schon ein absoluter Knaller ist. Und aber auch vor dem sehr ernsten Hintergrund der kranken Mutter, wo es dann so Traumsequenzen gibt, wo er dann geschminkt mit seiner Mutter zusammen dieses Ich fühl mich Disco singt und die Kraft, dass er praktisch auf dieser tragischen Ebene diese knallharten Pointen bringen kann. Und das ist ja ein German Mumblecore-Film, das heißt, viele von diesen Pointen sind tatsächlich aus der Situation und aus diesen sehr guten Schauspielern rausgeholt. Das ist schon absolut großartig. Es ist ja, also für mich war er vor Alki Alki, der ganz ähnlich ist, noch ein Wimpernschlag vorne, der man identifiziert sich auch mit dieser Figur, auch wenn man selbst vielleicht eine völlig andere Biografie hat. Man kann, und vor allen Dingen kann man die ganzen verschiedenen Figuren, über die man lacht und dann wieder über sich selbst lacht, aber über die Figuren so lacht, dass die nicht ihre Würde verlieren, den Vater zum Beispiel, Das ist einfach sehr kraftvoll. Deswegen für mich auch nachhaltigste, nicht nur die witzigste, sondern auch die nachhaltigste deutsche Komödie.
Daniel.
Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Die Antwort, die ich gebe, ist Loriots Papa Ante Portas. Und dazu möchte ich eine Anekdote erzählen. Und zwar, ich treibe mich seit dem Jahr 2010 auf Twitter rum. Und wenn man sich auf Twitter rumtreibt, dann ist Twitter so ein bisschen wie so ein vielstimmiger Chor. Jeder singt sein eigenes Lied, jeder macht was anderes. Und dann gibt's was immer mal wieder so Ereignisse, wo alle zusammenkommen und dann plötzlich die gleiche Melodie singen. Das ist zum Beispiel, als hier Donald Trump gewählt wurde, als der Mars Rover gelandet ist. Aber so wie beim Tod von Loriot habe ich das nie wieder erfahren. Das waren wirklich 2-3 Tage lang, wo ganz Twitter nichts anderes machte, als Zitate von Loriot wiederzugeben. Denn den deutschen Humor hat kaum einer so sehr geprägt wie dieser Mann. Und mit seinem Film Papa and the Porters hat er quasi sein Meisterstück abgeliefert. Und niemand schafft es so sehr, den Finger in die spießige, kleinbürgerliche Wunde Deutschlands zu legen, wie es Loriot geschafft hat. Und wenn ich eure beiden Filme so höre, haben sie sich das nämlich auch gut da auch schon rausgezogen, dass sie versucht haben, genau auf diesen Zug mit aufzuspringen, den Loriot da einmal ins Rollen gebracht hat.
Dann bitteschön.
Also das Problem, das ich damit habe, wir haben ja nicht den witzigsten Mann gesucht Deutschlands. Das wäre in der Tat Loriot. Da hast du völlig recht. Also wir haben ja den witzigsten Film gesucht. Und Loriots Gipfel des Schaffens ist nicht Papa Ante Portas, sondern wirklich immer wieder einzelne total prägnante Szenen, die völlig unabhängig von den Filmen sind. Die Filme stehen auf den Schultern dessen, was er vorher gemacht hat. Deswegen ja, Loriot ist der witzigste und klügste von den witzigen Männern Deutschlands auf jeden Fall, aber das ist nicht der witzigste Film.
Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch.
Ich muss übrigens mit einer Regel brechen, nämlich mit der Regel, dass wir ja hier, auch wenn uns der Film des Gegners gefällt, dagegen reden müssen. Das kann ich bei Dreizimmer-Küche-Bad nicht. Der ist so ein Wimpernschlag für mich hinter meinem eigenen Film, den ich ausgewählt habe, gewesen. Und allein Quistek ist bei Dreizimmer-Küche-Bad so großartig. Ich kann mir hier nicht einen abbrechen und ohne total rot zu werden gegen Dreizimmer-Küche-Bad argumentieren.
Ich bin Pastor Hummel. Das macht ja nichts.
Also wer das sind ja jetzt alles ja auch von rechts so jetzt, also aus meiner rechten Ecke kommen Daniels Zitate aus Loriot Szenen, die sicherlich ganz nett so auch in den Filmen dann immer wieder sind, aber im Endeffekt ist es eben doch irgendwie eine Sketchshow, die funktioniert eben im Fernsehen auch so wahnsinnig gut. Natürlich, Loriot ist ein wunderbarer, sehr süffisanter und vor allem eben auch schon super kluger, wir haben schon gesagt, Komiker gewesen oder noch sehr viel mehr eigentlich als das. Er war auch ein Kommentator, aber es geht eben ja jetzt wirklich um den Film so an sich und auch bei Ich fühl mich Disco, ein Film, den ich super gerne mag, muss ich doch eine Sache sagen, nämlich, dass ich nicht, wie der Film häufig beschrieben wird, nämlich als Komödie, das Witzige so da groß voransehe, sondern wirklich mehr das Drama, dass ich mich auch in dem Film gesetzt habe und ich habe Tränen geweint, aber nicht vor vielen Lachen, sondern tatsächlich, weil das Ganze so tragisch ist, weil die Szenen, die man wahrscheinlich auch witzig deuten kann, eigentlich doch sehr viel mehr über die frigile Situation der Familie da, der Vater- und Sohn-Beziehung, da doch nochmal nach außen kehrt und das irgendwie ja eben nicht in der drastischen Drama-Situation, wie man es viel zu häufig im deutschen Film dann hat, sondern eben auf eine doch sehr suffisante Art und Weise macht. Und obwohl natürlich Christian Steifen ganz tolle Höhepunkte da setzt, sind auch die Szenen mehr skurril als wirklich jetzt zum Lachen komisch. Auch da.
Aber das fand ich ja gerade so eine Stärke, dass in einem Film, in dem ich auch geweint habe, weil manche Szenen so unglaublich traurig sind, auch Szenen drin sind, sehr viele Szenen, wo ich schallend gelacht habe im Kino und auch nicht alleine.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch sehen, dass ich glaube, wir haben den Film zusammen gesehen im Kino. Deswegen habe ich das auch durchaus mitbekommen.
Aber Michael Jackson, der war Boxweltmeister im Halbschwergewicht.
Nicht lustig. Nicht lustig.
Ich esse es ja, aber nicht unter falschem Namen.
Ja, also
ich meine, die Zitate von dir, das ist ganz interessant, das ist tatsächlich so eine Perlenaufzählung. Aber
überall in den Kellern Herren im Ruhestand?
Nicht lustig. Vor allen Dingen in der perlenartigen Aufzählung. Also bei Dreizimmer-Küche-Bad und bei Ich fühle mich Disco geht es um wirkliche Menschen und um wirkliche Probleme und mit den Mitteln des Humors kommen wir diesen Figuren näher. Die Qualitäten von Loriot bei Papa Ante Portas sind tatsächlich Perlen aufzureihen und einen wirklich netten Film draus zu machen. Aber die Kraft, wirklich den witzigsten Film zu machen, glaube ich, die kommt daher, dass es auf einer viel tragischeren Basis liegt.
Also obwohl auch wieder so halbes Lob natürlich für Loriot und Papa Ante Portas, obwohl die Witze alle so, die sind alle sehr pointiert, aber sie kommen halt auch, die kommen immer total vorbereitet, weil Loriot eben ein Mensch ist, der hat nichts dem Zufall überlassen, der konnte sehr
das
viel.
Ist schlecht
der konnte,
bei einem Film?
Ich komme ja dahin. Das, was Loriot auszeichnet, ist seine Berechenheit, ja, dass er auf seine Pointe bis zum letzten Moment alles vorbereitet.
Mögen Sie ernst zu mir sagen?
Und,
nicht lustig.
Oh komm, jetzt immer jedes Mal mit nicht lustig.
Ja, dann müssen wir hier mal mit den Zitaten aufhören. Das, was ihm fehlt, ist, dass er das Ganze dann noch so richtig lebendig und eben auch diese Nuance von Impro. Ja,
dass du
von
widersprichst Impro jetzt schon gerade Thomas. Er hat eben gesagt, so dass die Sätze aus dem Film rauszuziehen wäre nicht lustig. Und du sagst jetzt quasi, die Sätze sind im Film nicht lustig.
Also, das ist natürlich im Film witzig. Das, was aber eben fehlt, und das gehört eben auch zu
eine Humor sehr interessante ist, Einkaufsgegend.
Das, was zu Humor eben auch gehört, ist, dass man sich auf die Situation einlässt und davon etwas weiter spinnen lässt. Und das ist dann sehr häufig, wenn man das richtige Schauspielensemble hat, dann kann man das so machen wie bei der Jump Mumblecore-Szene sowieso, dass sich die Szenen immer von null, also vom weißen Blatt Papier dort vor der laufenden Kamera entwickelt oder eben auch wie bei Dreizimmerküche Bad, wo man dann einfach so Leute wie Robert Gwisdek mal machen lässt oder den Hauptdarsteller dreimal vom Fahrrad fallen lässt und man findet es jedes Mal witzig.
Ich möchte noch ein letztes sagen und zwar, wir ergänzen uns sehr gut. Ich freue mich ja, wenn ihr mal was besser wisst.
Ich war noch gar nicht durch eigentlich, aber gut.
Fast noch nicht durch.
Nein, ich wollte noch darauf hinweisen, dass tatsächlich Papa Antopatas auf jeder einzelnen Filmliste der lustigsten Filme in Deutschland, die man finden kann, auf den ersten drei Plätzen ist. Ja. Und das fand ich ja eigentlich auch ein klein bisschen langweilige Wahl, aber gut.
Dass er so gut ist, ist so schnell.
Das zählt ja jetzt nicht mehr, ne?
Das zählt jetzt nicht mehr.
Ja, wieder interessant. Also erstens hatte ich, glaube ich, noch nie eine Runde, in der jemand einfach nur sein Eröffnungsplädoyer genannt hat und danach nur noch Zitate aus dem Film.
Ich muss ganz ehrlich sagen, deutsche Komödie ist halt nicht mein Genre und Loriot ist doch noch das, was mir am nächsten kommt.
Das ist schon ein Titan.
Auch wenn Thomas das immer als nicht lustig abgestellt hat.
Ja, das ist eine Notwehrmaßnahme.
Fand ich trotzdem ganz amüsant. Dann möchte ich auch noch ganz kurz, mein Lieblings-Loriot-Zitat ist natürlich auch immer noch Männer. Frauen aber auch. Denk da mal drüber nach. Aber gut, zurück zur Diskussion. Wir sind, glaube ich, alle Loriot-Fans und das ist auf jeden Fall gesetzt. Dennoch ist die Frage ja nicht, welcher ist der witzigste Witz von Loriot, sondern welcher ist die witzigste deutsche Filmkomödie? Und ja, wieder einmal wurde Daniel Hart angegangen und auch relativ schnell in seine Ecken verwiesen. Nein, du hast es an sich sehr gut dargestellt, aber ja, anhand der Frage konnten dich deine Kontrahenten relativ schnell aushebeln und das war vor allem der Punkt, es geht hier um den witzigsten deutschen Film und wenn man Loriot, es ist halt manchmal echt interessant, Christian hat das in der letzten Sendung, wo er Moderator war, auch dargestellt, es geht halt hier nicht um die beste Antwort, es geht um die beste Argumentation und das wurde, fand ich jetzt in dieser Runde wieder mal sehr, sehr deutlich, weil Loriot und Papa Anteportas...
Meine Zitate waren keine gute Argumentation.
Es ist natürlich, wie Thomas auch gerade schon gesagt hat,
Notwehr, etwas,
wo alle dran denken, aber es muss natürlich argumentativ unterfüttert werden und das blieb natürlich auch ein bisschen da auf der Strecke, liegt vielleicht auch daran, dass man sich mit Loriot so große Schuhe anzieht, dass es manchmal auch schwer wird. Somit waren wir bei Ich fühle mich Disco und Dreizimmerküche Bad, wo wir in einer ähnlichen, relativ ähnlichen Diskussion waren, dass der Film nicht nur witzig sein muss, sondern irgendwie was... Das fand ich, hat Thomas zum Beispiel sehr gut dargestellt. Was macht der Film mit Humor? Wofür wird Humor im Film eingesetzt? Und das hattest du zum Beispiel dann aber anhand von Dreizimmerküche Bad aufgezeigt, dass Humor eingesetzt wird, sozusagen, um den Charakteren näher zu kommen. Und erstens möchte ich dazu sagen, es ist hier überhaupt nicht verboten, seine Kontrahenten mal zu loben. Jeder darf hier so argumentieren, wie er es möchte. Und Thomas hat ja auch schon in seiner ersten Sendung das mal ganz gut gemacht. Aber neben dem Lob für Dreizimmerküche Bad konnte mich auch Jans Argumentation sehr gut überzeugen, dass sozusagen die gesamte, dass wir eine Szenerie haben, die wir irgendwie kennen, dass wir ein Setting haben, das wir kennen, dass wir Darsteller haben, dass wir genau diese Mischung aus Humor und diesen Charakteren und trotzdem auch ernsteren Untertönen haben, die Dreizimmerküche Bad für mich zum Gewinner der Runde machen. So sieht's aus. Moment, und hier kommt noch eine Fanfare dazu. Sehr interessante Antworten. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich, ich möchte noch kurz was, also ich hätte, glaube ich, eine Antwort genommen von Lernender Hausmann. Ich bin eigentlich ein großer Lernender Hausmann-Fan, der es für mich ähnlich macht, wie das, was ihr gerade aufgezeigt habt. Und da gehören für mich Herr Lehmann und Robert Zimmermann auch wirklich
dazu. Die, auch sehr stark.
Die auch sehr große Szenenhumor haben. Für mich ist zum Beispiel, kennt ihr diese Szene bei Herrn Lehmann, wo die zu dritt da sitzen an der Kneipe und die führen vier Gespräche nebeneinander, die immer wieder sich unterbrechen und unterschneiden. Für mich.
Wir haben mal eine Folge über Humor gemacht und die Szene erwähnt.
Sehr gut, ja. Aber ich bin ja Moderator, aber trotzdem war es eine sehr, sehr gute Runde.
Vielleicht kannst du irgendwann nochmal die Frage stellen, die beste Komödie, die in Deutschland spielt und gedreht wurde. Weil dann reden wir dann auch mal über spannende andere Filme. Zum Beispiel über Billy Wilder 1, 2, 3, wo es ja auch deutsche Schauspieler drin gibt und der möglicherweise das beste Timing der Filmgeschichte hat und die beste Steigerung von Dynamik. Das wäre auch nochmal ein langes Gespräch wert.
Das würde voraussetzen, dass wir uns alle nochmal wiedersehen. Also ihr seid gerne eingeladen, mal nach Berlin zu kommen oder zu einem zweiten Mainz-Spezial. Das möchte ich hier schon mal hinstellen. Aber ich denke, wir machen einfach mal weiter und zwar mit Runde 4.
Round 4. Fight.
In Runde 4 wird natürlich gleich der Thomas wieder starten und deshalb haben wir passend dazu auch mal eine Frage gestellt, die zu Schöner Denken Bezug nimmt. Wir hatten ja in deiner ersten Teilnahme zum Beispiel die Frage gestellt, welcher der beste Film 2006 ist, weil es Schöner Denken schon seit 2006 gibt. Und jetzt nehme ich die andere Frage, die ich damals schon auf dem Zettel hatte. Und das ist diese, du hast nämlich gerade diese Filmreihe, 10 Filme, 10 Züge, glaube ich, ist es.
10 Jahre, 10 Filme, 10 Züge.
So sieht's aus. 10 Jahre, 10 Filme, 10 Züge, wo es um Filme geht, die im Zug spielen. Und deshalb ist die Frage natürlich, welcher ist der beste Film in einem Zug? Und Thomas daran.
Ja, ich bin zu dieser Reihe eigentlich gekommen als Jubiläumsreihe, weil ich Snowpiercer gesehen hatte und mich dieser Film tatsächlich überfahren hat. Und habe dann halt angefangen, alle möglichen anderen Zugfilme zu gucken. Dann hat mich Buster Keatons, der General, komplett umgehauen, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und dann, ich dachte nicht, dass sich das dann nochmal steigert, bis ich dann Hitchcocks Eine Dame verschwindet, The Lady Vanishes, gesehen habe. Und das ist tatsächlich für mich die totale Nummer eins als Zugfilm. Warum? Weil dieser Film erstmal ein sehr guter Film an sich ist, aber weil er mit dieser Situation, ich habe einen geschlossenen Raum in Bewegung, dramaturgisch sehr viel anfängt und Dinge anstellt, die sich sehr natürlich anfühlen und die aber auch tatsächlich nur in einem Zug passieren können. Also zum Beispiel, dass die Frage ja im Raum ist, die Hauptdarstellerin, bildet sie sich diese Dame nur ein oder existiert diese Dame? Wir neigen dazu, ihr zu glauben, weil wir die alte Dame gesehen haben, aber sonst sagt ja jeder, dass die Dame nicht da ist. Und solange der Zug nicht hält, ist es dieses Zeitfenster, das zu klären. Ja, und dann benutzt er Dinge, die nur im Zug passieren können. Also, dass die Dame ihren Namen auf das Fenster geschrieben hat und dass sie dann aber, als sie durch den Tunnel fahren, diese Schrift wieder verschwindet und außer unserer Hauptdarstellerin es niemand gesehen hat. Und auf der anderen Seite gibt es noch ein Beweisstück, nämlich einen T-Zettel. Und dieser T-Zettel wird dann, als es darum geht, ob der Hauptdarsteller das auch glaubt, aus dem Fenster geworfen mit dem restlichen Müll und wird dann aber von dem Zug Fahrtwind noch einmal kurz von außen an die Fensterscheibe gedrückt. Dann sieht der Mann tatsächlich, es gibt diesen Zettel und dann verschwindet dieser Zettel wieder und landet irgendwo in der Walachei. Und das sind lauter Elemente, wo es unglaublich clever damit umgegangen wird, dass ich mich durch den Raum bewege in diesem geschlossenen Weg und dass halt auch wirklich Dinge, die es nur in einem Zug gibt, nämlich ein Gepäckabteil und ein Bordrestaurant und so weiter, dass das alles enorme Rollen in diesem Film spielen. Zum Beispiel, dass die Dame, wo es darum geht, ob sie tatsächlich existiert oder ob sie verschwunden ist, dass dann die Zaubervorrichtung aus dem Zaubertrick, der eine Dame verschwindet, heißt, dann, dass dort eben eine Verfolgungsjagd mit einem der Verdächtigen dann stattfindet, mit richtigen Slapstick-Elementen und dass das Ich muss mich ansonsten auch Truffaut anschließen, der zu Hitchcock gesagt hat, er versucht immer eigentlich im Zug, in den Zugszenen zu analysieren, warum der Film so gut funktioniert. Aber jedes Mal ist er wieder von dieser Handlung so mitgerissen, dass er wieder nicht auf die Schnitte und nicht auf die Einstellungen achten kann. Das ist tatsächlich etwas, was man an sich selbst beobachten kann. Wenn man ihn mehrfach guckt, und ich hatte ihn damals für den Podcast mehrfach geguckt, es ist unglaublich schwer, sich tatsächlich wieder auf die Machart des Films zu konzentrieren, weil er tatsächlich so gut gemacht ist, dass er einen immer wieder vollkommen reinzieht. Abgesehen davon, dass es ein unglaublich gutes Hauptdarstellerpaar gibt. Also wir denken immer eher an Cary Grant oder an Lorraine Bacall oder so für Screwball-Comedies, aber die beiden hier bei The Lady Vanishes, die beide nicht berühmt geworden sind, sind unglaublich gut, und es gibt zwei Männer, die Angst haben, ihr Cricket-Spiel zu verpassen, und das ist das beste Sidekick Paar. Die sind so erfolgreich gewesen mit diesen Auftritten, dass sie noch, glaube ich, 5 oder 6 andere Auftritte und sogar eigene Kurzfilme bekommen haben mit diesen beiden Männern, die auch lügen, wenn es dazu dient, dass der Zug nicht angehalten wird und sie ihr Cricket-Spiel in London nicht verpassen. Also es sind so viele Elemente, die hier so wahnsinnig gut funktionieren, und die meisten Elemente hängen tatsächlich damit zusammen, dass er in einem Zug stattfindet.
Sehr schön, ich mache jetzt einen Zugwitz. Der nächste halt Daniels Antwort.
Tut, tut. Gegen Hitchcock zu argumentieren ist natürlich hart. Zum Glück bin ich nicht allein, denn ich bin mit dem Zug von Frankfurt nach Mainz gefahren, und was ich mir auf dieser Zugfahrt angehört hat, war natürlich ein Podcast, und nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Schöner Denken über Der General, und das ist dann meine Antwort, und das heißt, alles, was ich jetzt sage, sind Thomas Argumente, und wenn er gleich dagegen argumentieren wird, dann redet er das nur sich gerade schön, weil alles, was ich sage, kann ich hier mit Zitaten aus diesem Podcast belegen, und ich fange mit dem Überzeugendsten überhaupt an. Es gibt diesen schönen YouTube-Kanal Every Frame a Painting, in dem er mal erklärt, wie der Witz von Buster Keaton funktioniert. Nämlich ist alles, was stattfindet, findet nur im Frame statt. Es gibt oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Alles, was man sieht, ist Teil der filmischen Welt. Was außerhalb des Frames ist, gehört nicht zum Film. Und damit hat man eben eine perfekte Metapher für die Begrenztheit des Zuges im filmischen Frame gefunden. Du hast also eine Synthese aus der Handlungsebene, der Film, der auf einem beschränkten Ort stattfindet, und dem Medium, was eben in einem Quadrat, einem beschränkten Ort stattfindet. Und man kann es nicht besser machen.
Sehr schön. Wir sind also hier ziemlich Meta unterwegs.
Ja. Ich würde sagen, ich nutze erstmal ein Zitat des Regisseurs von meinem Film, um zu sagen, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Nämlich, er hat gesagt, dass der Zug den perfekten Rahmen für eine Handlung spielt, weil ein Zug auch immer unaufhaltsam weiterfährt, genauso wie die Handlung zu ihrem nächsten Schritt dann kommt. Das hat Wes Anderson gesagt, und zwar auf die Frage hin, warum er denn The Darjeeling Limited gedreht hat. Und er nutzt eben den Zug, dessen Name ja auch der Film trägt, um drei Brüder in die Wildnis von Indien zu schicken, auf einen, wie erstmal als Vorwand genannt wird, um einen spirituellen Trip zu unternehmen, aber es eigentlich darum geht, nach dem Tod des Vaters die Mutter in einem abgelegenen indischen Kloster zu besuchen und sie wieder in die Familie mit reinzuziehen. Und auch hier nutzt Anderson sehr viele Elemente des Zuges, wie das auch schon Hitchcock gemacht hat, um die Umgebung nicht einfach nur so wahllos wirken zu lassen. Zum einen natürlich das ständige Bewegen des Zuges und die Beengtheit des Raumes, die sorgt dafür, dass es so eine kammerspielhafte Atmosphäre kriegt. Die Figuren versuchen immer wieder von ihren Brüdern Abstand zu gewinnen, häufig auch, um irgendwelche Medikamente einzuschmeißen. Sie versuchen also, obwohl sie nur in einem Abteil sitzen, auch das immer noch mal zu verkleinern, aber so ein richtiges Entkommen vor den anderen, also auch vor der Familie, gibt es nicht. Zum anderen ist eben dieses ständige Vorankommen auch das, was uns eben als Zuschauer immer weiterträgt und auch irgendwie so episodenhaft erzählt, nämlich von einem halt zum nächsten, wo die Filmhandlung eigentlich, also der Umgebung, der Zugfahrt sich noch einmal nähert. Und dass da noch was hinzukommt, was weder Keaton noch Hitchcock bewusst für ihre Filme nutzen konnten, nämlich, dass Wes Anderson ja eine sehr besondere Bildsprache, nämlich das zentralisierte Bild, in dem es so die perfekte Bildaufteilung gibt, und dafür nutzt er beispielsweise die Zugabteile perfekt aus, weil die eben auch sehr standardisiert und eben quasi wie ein Spiegelbild eingerichtet sind, und damit kann er eigentlich ohne große Hürden den Zug als Setting nutzen und damit seine Bildsprache verbinden und damit eben auch auf, ja, eigentlich den filmischen Wegen und auf handlungstechnischer Ebene den perfekten Film, der in einem Zug spielt, gemacht hat.
Dann bitteschön.
Also, ihr habt beide quasi das gleiche Argument gebracht, nämlich, dass eure Filme davon ein bisschen profitieren, dass sie in so einem kleinen Räumchen stattfinden, was das Zugabteil ist. Aber darin ist mein Film euren viel überlegener oder überlegen überhaupt, dass eben der Zug selbst eine Rolle in dem Film spielt. Der Zug selbst wird quasi zu einem Protagonisten, in dem der ganze Film aus zwei Verfolgungsjagden bestehend, erst in die eine Richtung mit zwei Zügen und dann wieder zurück in die andere Richtung, und es die ganze Zeit dir auch darum geht, oh meine Güte, wird denn dieser Zug ankommen, geht da nichts schief, und das Ganze kulminiert natürlich auch in dem unglaublichen Wahnsinn, dass Buster Keaton da tatsächlich einen echten Zug auf einer Brücke in die Luft gesprengt hat, der dann in einen Fluss stürzt. Sowas haben eure Filme leider nicht zu bieten.
Ich habe tatsächlich geglaubt, dass das alles so richtig ist, bis ich eine Dame verschwindet gesehen habe. Der General ist in der Tat sehr stark, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch einen Zugfilm sehe, der besser ist. Hitchcock hat mich dann aber tatsächlich eines Besseren belehrt. Aber ich habe den Darjeeling Unlimited habe ich noch nicht gesehen, habe ich auf meiner Liste. Limited, genau, Entschuldigung. Allein, weil ich mit Henning nochmal drüber reden möchte, ausführlich in einem Filmpodcast, freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt deine Argumente haben nicht dafür gesorgt, dass ich mich da jetzt noch mehr drauf freue als vorher. Also vielleicht, weil bei spiritueller Reise, da geht bei mir gleich die Mäh-Taste los, finde ich jetzt nicht so interessant. Und was du gesagt hast, dass es halt ein symmetrischer Film ist, aber dann geht's ja eigentlich um Wes Anderson und nicht um den Zug, weil das wendet er ja praktisch auf alles ein, was er sich vornimmt.
Da möchte ich gerade auch noch ergänzen, dass ich ja eben schon Every Frame a Painting erwähnt habe, und in diesem Buster Keaton Video erzählt er halt, wie Wes Anderson von Buster Keaton klaut. Das heißt, alles, was dein Film macht, ist in meinem Film schon da gewesen. Diese ganzen schnieken, symmetrischen Tricks, die sich Wes Anderson eben nicht ausdenkt, hat er sich von Buster Keaton abgeguckt. Das heißt, warum zur Kopie greifen, wenn es hier das Original gibt?
Naja, weil ich meine eigenen Argumente bringe und nicht die von Every Frame a Painting und dem sehr guten Podcast natürlich schon erdenken.
Außerdem, in deinem Film kommt Bill Murray fast nicht vor. Was will man denn in Wes Anderson-Filmen sehen, wo Bill Murray nur mal hinterm Zug herrennt, hä?
Naja, aber...
Na, guck, der fällt selbst dir nichts
zu. Aber das hat ja auch mit einem Zug nichts zu tun. Und Bill Murray läuft immerhin dem Zug
gut
hinterher.
Gut, dass du das sagst. Ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber es finden auch echt viele Szenen nicht im Zug statt. Ich würde sagen, einige der zentralsten Szenen sind wirklich nicht auf diesen Zug beschränkt. So, sie sind gut, sie machen da ihre Reise mit dem Zug, aber sie erleben halt auch immer wieder Sachen im Land und so, wo der Zug jetzt eigentlich nicht so dramatisch wichtig für ist. Das könnte auch mit einem anderen Gefährt erreicht sein, die jeweiligen Orte.
Ja, die Orte, das stimmt, der Film spielt nicht ausschließlich im Zug, was ich aber nicht als ein Makel jetzt sehen würde, auch nicht im jetzt der Fragestellung, sondern es ist ja das, dass die Leute dem Zug, also die drei Brüder, die werden ja aus dem Zug geschmissen und werden damit erstmal auf sich allein gestellt, irgendwo in der Pampa gezeigt, und eigentlich das, was sie hier machen wollen, ist nur in den nächsten Zug zu kommen. Das heißt, es ist für sie eigentlich ganz wichtig, in den nächsten Zug zu kommen, nur durch blöde Umstände verlaufen sie sich ja und kommen in verschiedene Abenteuer.
Was
und am Ende rennen sie
darauf hinausläuft, dass sie nicht im Zug sind.
Doch, denn der Film endet damit, wie sie dem Zug hinterherrennen und sogar all ihren Ballast abwerfen, nur um in diesen Zug zu kommen. Das heißt, er hat schon eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle, und
das
zwar nicht nur ein
definitiv zu wenig Zugfahrt an, um hier noch qualifiziert zu sein. Also dann reden wir eigentlich nur über der General und Hitchcock hier an der
dann
Stelle.
Dann möchte ich jetzt mal Hitchcock hier, man muss ja sagen, was ist, die Dame verschwindet und er weiß nicht, die Protagonistin weiß nicht, ob sie überhaupt da war. Das ist so immer die gleiche Nummer bei Hitchcock. Immer dieses, oh, es gibt vermeintliche Geister, die dann wieder verschwinden. Das hat er bei Rebecca, das hat er bei Vertigo. Das ist ja echt nichts Besonderes. Da kannst du ja auch jeden Hitchcock angucken. Es ist mir jetzt nicht klar geworden, warum ich jetzt ausgerechnet den Hitchcock. Gut, Hitchcock macht gute Filme, kann man nicht sagen. Aber warum muss er denn jetzt unbedingt hier im Zug spielen? Das ist letztlich doch wieder nur ein Rätsel, wo es danach geht, nach irgendwelchen Indizien zu suchen. Das hast du auch erklärt. Und da kann es auch andere Szenarien geben. Während ich möchte Thomas zitieren, in meinem Film eine ständige, atemlose Verfolgungsjagd auf der Schiene stattfindet. Sowas haben eure Filme halt einfach nicht.
Naja, es ist schon, richtig, dass eine Dame verschwindet, wie fast die ganze Kinogeschichte auf den Schultern vom General steht. Aber es ist die Frage, fällt einem dazu tatsächlich dann mehr ein? Entwickelt man es weiter? Ja? Und es geht ja darum, dass wir hier eine Komödie haben und eine Abenteuergeschichte haben und dass das auch tatsächlich auch, finde ich, mit diesem großen Zeitverzug, den wir seit 1938 haben, wunderbar funktioniert. Und er ist dazu auch noch politisch, weil der Film ist 1938 gedreht und das ist eine ganz klare Warnung davor, dass hier in Europa die Briten und die freie Welt etwas tun muss. Es ist spürbar diese Bedrohung die ganze Zeit und selbst das bringt er in eine atemlose Screwball-Comedy rein und eine Dame verschwindet, ist mindestens so atemlos wie der General.
Ich kann zumindest noch sagen, mein Film hat Bilder, die sind so ikonisch, dass ich sie nur sagen muss und ihr habt sie sofort im Kopf und das fehlt euren Film leider. Mein Film ist einmal das Bild zum Beispiel, wie Buster Keaton auf der Querstrebe der Lok sitzt und hochgehoben wird, todtraurig. Ihr wisst sofort, wovon ich rede. Das andere, wie er vorne
Minute
steht.
Elf.
Und mit dem Balken, den anderen Balken von der Schiene kickt. Und man weiß halt auch, dass Buster Keaton seine Stunts immer selbst gemacht hat. Und deswegen ist es mindblowing, wie er da offensichtlich selbst mit so einem riesigen Bohle von der Schiene eine andere rechtzeitig aus dem Weg kickt, bevor der Zug durchfährt. Plus, er hat alles gegeben. Es gibt eine Szene, wo er Wasser nachfüllt und unter dem Wasserstrahl steht und er hatte in der Szene, weil er hat alle Stunts immer selbst gemacht, hat er nicht damit gerechnet, dass der Druck so groß ist und hatte sich den Arm gebrochen bei der Szene. Eure Hauptdarsteller und Regisseure haben bestimmt nicht so viel gelitten für ihren Film.
Ja, Hut ab, ne? Vor General hätte ich ja gern genommen.
Hast du General genannt und warst zu spät?
Genau, sehr ich war schön. Zu spät, ja.
Alter, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sendung diesmal.
Mies, dass ich das Best auf meine eigenen Argumente.
Ich finde das super. Also ich habe ja nicht nur drei Filmpodcaster hier. Ich finde, Daniel liefert hier auch wirklich eine Bandbreite an verschiedensten Argumentationswaffen, die man so ziehen kann. Ja, nach den Loriot-Zitaten in der letzten Runde hat er sich nun mit der kompletten Argumentation seines Gegners bewaffnet. Das ist ja Wahnsinn. Also ich muss sagen, da Hut ab davor. Und außerdem merkt man da, was natürlich so ein bisschen die Krux ist, dass wir uns alle so ein bisschen im öffentlichen Raum bewegen und unsere Gedanken ja auch in eigenen Podcasts schon kundtun. Und das war halt auch sehr gut. Erstmal muss ich sagen, natürlich nehme ich das von Thomas auf. Ja, ich würde sehr gerne noch Darjeeling Limited besprechen. Ich bin großer Wes Anderson-Fan. Vielleicht können wir sogar den Jan dazu holen. Der scheint ja auch sehr angetan davon zu sein. Und ich muss auch sagen, die Argumentation war sehr gut. Aber leider wurdest du natürlich auch dafür hart angegangen. Und ich werde jetzt keine Vorschusslorbeeren dafür verschenken, dass ich den Film wieder mag. Du hast sehr gut dargestellt, dass die Symmetrie und so weiter und sozusagen diese etwas andere Familientherapie, die sozusagen in diesem Zug stattfindet, auf diesem beengten Raum stattfindet, dir wurde natürlich so ein bisschen dieses, was Thomas so schön gesagt hat, das ist mir zu wenig Zug in dem Film zum Verhängnis. Als auch, dass Daniel dir sozusagen aufzeigen konnte, dass das Spiel mit der Beengtheit des Raumeszugs so ein bisschen schon aus dem General entstanden ist. Somit war Darjeeling Limited leider etwas leicht auszudiskutieren und damit waren wir bei Hitchcock oder Buster Keaton. Und das war natürlich sehr schwierig, weil man muss es natürlich sagen, Daniel hat das halt sehr gut gemacht, dass er sich die Argumentation von Thomas Podcast angeeignet hat und Thomas da wirklich Schwierigkeiten hatte, die auszuheben. Und
ein sehr hörenswerte Folge, solltet ihr alle machen.
Neben diesem sehr intelligenten Schachzug war es aber vor allem für mich ein Argument, das für mich sehr gut gezogen hat, neben diesen ganzen Details. Ihr habt wirklich alle drei, ihr habt wahnsinnig gute Details gebracht, warum der Zug in eurem Film so speziell ist und was der Zug in diesem Film bedeutet. wirklich Hut ab davor. Das Argument jedoch, worauf ich mich, glaube ich, am meisten einschießen würde, warum der General oder der General, wie sagt man? Ich
weiß nicht.
The General ist das Original, ja. Gewonnen hat, ist dieser Punkt, was Daniel immer wieder rausgestellt hat, ist, dass der Zug selbst ein, das ist, glaube ich, genannt, selbst eine Rolle im Film ist, also eine handelnde Figur, die mit den anderen Charakteren interagiert. Und das war für mich einfach das stärkste Argument am Ende der Runde. Und deshalb geht der Punkt an Daniel.
Natürlich auch die Mutter aller Zugfilme genommen. Ne? Also wenn man jetzt nicht die Einfahrt des Zuges im Bahnhof Kyoto
heißt es, glaube ich. Der in der letzten Podcast-Episode zu hören ist, also gerne nochmal reinhören, wurde von Alexander Matzkeit da argumentiert als ein Film, den man gesehen haben sollte, bevor man stirbt.
An dieser Stelle ein Gruß an Christian Tubiel, der ja der Gesprächspartner war und der ganz, ganz viel kluge Sachen in der Folge auch beigetragen hat. Und das ein oder andere Argument, das Daniel hier eingesetzt hat.
Ich hätte noch so viel gehabt. Alles, was ihr in der Folge gesagt habt.
Ich fand's auch schön, dass Jan dir das irgendwann mal vorgeworfen hat, dass du deine ganzen Argumente von allen zusammenpuzzelst. Aber was soll man sagen? Es hat halt irgendwie dann doch gesessen. Und damit ist Daniel auf jeden Fall in den Blitzfragerunden schon mal dabei. Das heißt, Thomas und Jan, ihr müsst euch jetzt anschnallen, denn wir kommen zur entscheidenden Runde 5.
Round 5.
Und auch in Runde 5 möchte ich mich einem bald startenden Film widmen. Und zwar startet er am 31. August. Wir haben ja vorhin, habe ich ja zum Beispiel schon mal Herrn Lehmann erwähnt. Und in einer Woche startet die nächste Verfilmung eines Regner-Romans. Und die heißt Magical Mystery oder Die Rückkehr des Carl Schmitt. Diese spielt nach der Handlung von Herrn Lehmann, ich glaube so 5-6 Jahre später. Und wir erfahren, was aus Carl Schmitt geworden ist, einer Nebenfigur an Herrn Lehmann, und wie dieser sich durch den Zeitgeist der Technokultur der 90er Jahre so windet. Und deshalb habe ich mir eine Frage ausgesucht, die sich auch diesem Film indirekterweise widmet, und diese lautet: Welcher Film vermittelt am besten einen bestimmten Zeitgeist? Und Daniel darf anfangen.
Ich habe mich entschieden für La Haine aus dem Jahr 1995 von Mathieu Katowice, der einen Tag im Leben von drei Jungs im Banlieue erzählt, während der großen Ausschreitung 1993 in den Pariser Banlieues, wo ein Junge an eine Heizung gefesselt in einem Polizeirevier erschossen wurde und danach da wirklich die Viertel brannten. Und Mathieu Katowice schafft es unglaublich, eben diesen Hass, den die Jungen in ihrer Perspektivlosigkeit auf die französische Gesellschaft empfinden, auf den Film zu bannen. Und der Film schafft zweierlei. Er schafft einerseits, unglaublich 90er zu sein. Wir hören die ganze Zeit den Hip-Hop der Zeit. Die ganze Look sieht sehr, sehr nach 90er Jahre aus. Aber zugleich, und das macht ein gutes Biopic, Period-Pick aus, er ist zeitlos, weil das Problem dieser Banlieues ist bis heute nicht gelöst. Es ist immer noch so, dass wir dass da Menschen in Hoffnungslosigkeit leben, und somit schafft der Film es, uns in diese Zeit hineinzuwerfen, und mit seiner ganz einfachen Metapher, dass da ein Witz erzählt wird über einen, der aus dem 20. Stock fällt und während er nach unten fällt immer sagt, jusqu'ici tout va bien, also bis hierhin lief's noch ganz gut, aber worauf es halt ankommt, ist nicht der Fall, sondern das Aufkommen wird immer wieder im Film betont, und das ist einfach eine perfekte Metapher für den Zustand dieser Banlieues um Paris herum, dass sich dieser Zustand nicht geändert hat. Und mit diesem Film haben wir ein Zeitzeugnis, dass es schon vor 20 Jahren so war.
Jan.
Ich habe so ein bisschen einen lockereren Film, und ich habe mir bei der Frage als erstes gedacht, Zeitgeist ist schon ein schwieriger Begriff, aber am einfachsten damit klarzukommen und den oder sich auch gewahr zu werden, wie kann man den denn verteidigen, habe ich gedacht, nehme ich doch einfach den Zeitgeist meiner Zeit, und habe mich deswegen, ich hoffe, ich werde das hier nicht als Linklater-Fanboy abgestempelt, aber ich habe mich für Boyhood aus dem Jahr 2015 entschieden, der dieses Wahnsinnsprojekt eben von Linklater, der jetzt nicht nur eine Filmreihe über 18 Jahre dreht, sondern eben auch einen einzelnen Film über 12 Jahre hinweg, das Aufwachsen eines Jungen in Amerika, in dem es einfach so viel für mich wieder zu entdecken gab, was ich selber aus meiner eigenen Kindheit kannte, ob das nun ist, wie ja, man zu einer zu der Buchveröffentlichung, Buchpremiere von Harry Potter in den Buchladen geht, spät nachts mit der Familie verkleidet, ob Dragon Ball Z im Fernsehen geguckt wird, mit den Fahrrädern einfach durch die Vororte zu fahren, die natürlich ganz wichtig, der Soundtrack des Films, der sich aus den Radiohits einfach auch meiner Jugend und etwas späteren Kindheit auf jeden Fall auch schon noch speist. Da sind einfach alles Momente, denn der Film ist eine Aneinanderreihung von Momentaufnahmen. Ich nehme schon mal einen Kritikpunkt, der vielleicht noch kommen sollte, vorweg. In dem Film geht es nicht darum, eine Handlung zu erzählen, die ist mehr Mittel zum Zweck, sondern es geht einzig und allein darum, eine zeitliche Atmosphäre, eine Stimmung festzuhalten, die immer im Wandel ist. Und dieser Film zeigt sehr gut, wie dieser Junge aufwächst in sich veränderten Verhältnissen, auch der Wahlkampf Obamas wird auch mal mit aufgenommen. Wir durchleben da ein Aufwachsen, das dem von mir in einigen Szenen irgendwie doch sehr ähnlich war, aber zum Glück immer in den sehr dramatischen Momenten, wie zum Beispiel den Scheidungen und den bösen Stiefvätern, alles mir erspart blieb. Aber die schönen Momente, die in Boyhood gezeigt werden, das sind auch die, die ich mit meiner Kindheit und eben mit dem Zeitgeist der 2000er Jahre vor allem auch noch mit verbinde.
Thomas.
Ich konnte das auch nur auf Basis einer autobiografischen Erfahrung machen. Ich konnte keinen Film wählen, wo ich die Zeit nicht auch selbst erlebt habe. In meinem Fall ist es Wall Street, weil ich als Jugendlicher gemerkt habe, wie sich meine Zeit verändert, wie sich die Politik, die Wirtschaftspolitik, vor allem wie sich der Kapitalismus verändert. Und Wall Street war der Film, wo ich das zum ersten Mal auf der Leinwand gesehen habe. Der greift ja eine Geschichte auf, die 85, 86 tatsächlich passiert ist und zeigt das 87 und diese Rede, die Gier ist gut, ist ja keine Rede, die sich Oliver Stone ausgedacht hat, sondern das ist ja tatsächlich die Formulierung des Zeitgeists, die der Ivan Bosky 1986 tatsächlich gehalten hat. Diese Rede vor der Haas School of Business, wo er fast wortgleich das sagt, was dann später Michael Douglas als Gecko dann sagt. Und dieser Film hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mir gezeigt, an meiner eigenen Zeit interpretiert, die ich damals erlebt habe. Also die Klamotten, die Frauen, die Frisuren und vor allen Dingen dann die moralischen Änderungen, die stattgefunden haben. Ne? Und das habe ich in meinem eigenen Land gemerkt und das wurde mir da massiv auf der Leinwand gezeigt. Also da hat sich das, was ich erlebt habe und das, was ich auf der Leinwand gesehen habe, massiv gespiegelt. Und wenn ich dann später zurückgeblickt habe und gucke mir dann Wall Street nochmal an, habe ich dann für einen Podcast auch nochmal gemacht. Und ich erinnerte mich daran, dass ich, in welchen Jahren ich diese Art von Klamotten getragen habe und in welchen Jahren ich was cool fand und in welchen Jahren meine damalige Freundin diese Frisur hatte, wie sie Daryl Hannah hatte. Und das war in so vielen verschiedenen Elementen, sowohl von der Optik als auch von dem, was erzählt wird, war ich direkt wieder drin. Und deswegen kann es für mich persönlich keinen Film geben, der das stärker bringt als Wall Street. Aber wenn das für mich hinkriegt, dann muss er diese Qualität ja tatsächlich auch haben.
Dann bitteschön.
Ich möchte euch erst einmal für eure Filmwahl wirklich gratulieren und ein Kompliment aussprechen, weil das sehr, sehr, sehr gute Filme sind, die ihr beide gewählt habt. Ich glaube aber, dass sie ein entscheidendes Problem haben, das man eigentlich erst einmal als Stärke für jeden Film sehen würde, nämlich, obwohl sie sehr in ihren Zeiten verhaftet sind und ja auch beide auf historischen Ereignissen mehr oder weniger beruhen oder beziehungsweise so einen Anknüpfungspunkt haben, sei es jetzt die Rede oder der Nachrichtenbericht, so sind die Filme, und das ist ein bisschen schade, dass es sich nicht geändert hat, weil es beide sehr sozialkritische Filme sind. Es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Die Gier an der Wall Street oder die Gier in der Gesellschaft des Kapitalismus, ich habe den Film auch erst vor ein paar Jahren gesehen, ist heute noch genauso aktuell und deutlich besser als Wolf of Wall Street das beispielsweise gezeigt hat. Bei La Haine sehen wir Probleme von Rassismus, von
Darf ich gleich einsteigen?
Sofort. Ich muss nämlich dann ja noch, also ganz kurz, also die Sozialkritik, dass sich Jugend und dass sich die Gesellschaft in der Jugend nicht so integriert, das ist etwas, was auch gerade in Frankreich in den letzten Jahren wieder wahnsinnig wieder übergekocht ist. Und das Ding ist, diese Filme sind trotz ihrer zeitlichen, auch deutlichen Verortung, zeitlos. Das ist etwas, was sie zu ganz, also auf jeden Fall zu Klassikern macht. Aber dadurch, dass sie zeitlos sind, finde ich, geht es in den beiden Filmen sehr viel mehr um das Thema, um die Symbole, die diese Handlungen tragen und die man immer wieder auch auf seine jetzige Zeit anwenden kann. Wohingegen Boyhood genau das überhaupt nicht hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass Boyhood zeitlos ist. Er wird, glaube ich, in die Filmgeschichte eingehen für seinen Produktions, Maßstab. Aber wenn
und zwar mal, nur dafür.
Mag sein, aber wenn dieser Film eins macht, dann ist es auch das, wofür ich, also wenn meine Leute wissen wollen, wenn meine Kinder wissen wollen, wie war es, wie du aufgewachsen bist, dann zeige ich denen Boyhood. Da könnte ich auch, also anstatt Fotoalben rauszukramen, dann kann ich auch diesen Film zeigen und das Gefühl, wie man aufgewachsen ist in den späten 90ern, Anfang 2000er Jahren, ist genau da drin.
Völlig falsch,
wenn du darfst dein Argument bringen, ich möchte nur eins, was für uns beide gilt. Du sagst, du hast eben Zeitlosigkeit als Vorwurf gemacht und das ist totaler Blödsinn.
Weil nein, als Vorwurf für diese Frage.
Ein Film, ein Period-Pick, kann nur dann ein gutes Period-Pick sein, wenn es zugleich zeitlos ist. Wenn du einen Film hast aus den 1920ern, der die 1920er zeigt und du findest keinerlei Anknüpfungspunkt, dann wird er dich nie emotional oder in irgendeiner Form ansprechen und es ist einfach ein verlorener Film.
Aber darum geht's ja bei der Frage nicht.
Ein Film, der die Zeit perfekt einfängt und zugleich dir einen Punkt gibt, um dich wieder hineinzufühlen und zu sehen, oh Mann, wir haben die gleichen Probleme immer noch. Das ist ein sehr, sehr guter Film und ein sehr, sehr gutes Period-Pick. Plus, Ergänzung, dein Film, du argumentierst immer wieder, du hast dich so gefühlt, ich kann mich da gut nachvollziehen, er zeigt meine Zeit, während unsere Filme beide eben große Ereignisse zeigen, die wirklich eine große Relevanz haben für viele Menschen, während du vielleicht persönlich hier eine emotionale Bindung haben
magst, aber... Nein, das wirkliche Problem, das Boyhood hat, erstens, es ist leider ein wahnsinnig schlechter Film. Der Junge kann nicht spielen und der Film kann das nicht mehr retten. Das Zweite ist, wenn man der Film braucht unbedingt jedes einzelne seiner Requisiten und Anekdoten, weil er sonst zeitlich überhaupt nicht zuzuordnen wäre. Das, was da passiert in diesen zeitlichen Abfolgen, könnte genauso gut in den 70ern sein. Also der Mann könnte genauso gut statt aus Afghanistan, aus Korea zurückkommen oder aus Vietnam zurückkommen. Das würde gar keine Rolle spielen. Ich finde in diesem Film nichts Zeitbezogenes. Wenn du da diese Harry Potter und zwei, drei andere Anekdoten rausnimmst, dann ist er überhaupt kein Period-Pick mehr. Also so habe ich ihn empfunden. Für mich war Boyhood eine der größten Kino-Enttäuschungen, vielleicht weil meine Erwartungen hoch waren, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Und dein Argument, dass das Wall Street, dass sich nichts geändert hätte, das stimmt auch gar nicht. Der Kapitalismus ist damals als Raub der Kapitalismus freigelassen worden. Das ist das, was Reagan und Thatcher neu gemacht haben. Der hatte seine Unschuld noch nicht verloren. Ja, und wir leben heute in einer Zeit nach 2008. Niemand macht sich darüber Illusionen, wie der Raub der Kapitalismus ist. Und wir wissen alle, dass wir in der Globalisierung von diesem Raub der Kapitalismus aufgefressen werden, wenn wir nichts dagegen tun. Ja? Und das wussten wir alle 1987 nicht. Der zeigt uns, das ist das Tolle eigentlich an so einem Film, wo unsere Probleme eigentlich wirklich herkommen.
Aber das ist ja jetzt wieder, also ihr argumentiert sehr gut, aber eben nicht auf Grundlage der Frage, die wir uns stellen, nämlich es geht ja nicht darum, wie bringt der Film uns dazu, unsere heutige Zeit besser zu verstehen oder die Probleme unserer Zeit festzumachen, sondern es geht ja darum, wie wird die Zeit, die der Film darstellt, als Zeitgeist, also als Verkörperung all der Gefühle, und deswegen kann man, finde ich jetzt auch, also man kann natürlich über bei Argumentationen einem vorhalten, dass man emotional Verbindungen auch mit reinbringt, aber Zeitgeist ist ja etwas, was man daraus schöpft, aus Erfahrungen, aus einem Gefühlszustand, das ist ja der Zeitgeist, und ich finde, das verkörpern eure beiden Filme so sehr nicht. Also bei euch wird das zeitlich dadurch auf jeden Fall ja geerdet, dass in den 80er Jahren wurden halt die Klamotten, die Frisuren getragen und die Computer waren noch riesige Bildschirme auf den Schreibtischen. Oder bei La N ist, was ist da jetzt noch so richtig, die Autos auf jeden Fall und die Frisuren.
Ich könnte die jetzt einfach, also wenn die GEMA jetzt nicht hier den Podcast wegklagen würde, würde ich dir jetzt hier so zwei, drei Lieder einfach mal ansingen aus dem Film und du wärst schon wieder voll in die 90er reingeschmissen. Also, okay, du nicht, du bist ja noch zu jung dafür. Aber
danke.
In den französischen Hip-Hop der 90er Jahre, der da aus jeder Pore dieses Films geschwitzt wird.
Bei Wall Street ist es dieser unglaubliche Optimismus, diese Unschuld des Bösen, die es nur in dieser Zeit geben konnte und nie wieder zurückgekommen ist. Ja, das ein Börsencrash danach hat gereicht. Also das Argument sticht, finde ich, auch überhaupt nicht. Man muss immer
Was muss man denn? Sag mal, das darfst du
mir. Da muss ich immer überlegen, wie viel muss ich aus einem Film rausnehmen, damit er kein Period-Pick mehr wäre. Und aus meiner Sicht bräuchte man bei Boyhood sehr wenig rauszunehmen, damit er keins mehr wäre. Während bei den anderen beiden Filmen müsste man praktisch alles aus dem Film rausnehmen.
Okay, das gebe ich dir noch, weil ich hier da ein bisschen reingeklingelt bin. Sehr, sehr spannende Diskussion und sehr, sehr interessante Antworten. Ihr hattet alle, es gab Parallelen auf jeden Fall, ihr hattet alle irgendwie einen persönlichen Bezug, ihr habt euch alle darauf bezogen, dass es irgendwie kulturelle Elemente gibt, wie ein Soundtrack, wie Frisuren, wie also popkulturelle Referenzen und sowas, was euch irgendwie sofort in diese Zeit bringt. Das hatten alle Filme, ne? Also Daniel hatte den Hip-Hop, Jan hatte die Filme, die Bücher, die Musik auch. Und Thomas hatte irgendwie auch die Kleidung und die Frisuren und so weiter, die ihn sofort auch in diese Zeit gebracht haben. Wir haben uns aber dann ihr habt euch relativ schnell in so eine Diskussion eingependelt. Ja, was ist ein Zeitgeist und was sollte ein Film machen, um einen Zeitgeist irgendwie darzustellen? Und ist es mehr wert, dass der sozusagen über diesen Zeitgeist hinaus eine Botschaft vermitteln kann? Oder reicht es, dass er einen Zeitgeist sozusagen dokumentieren kann? Und diesen Zeitgeist-Dokumentation hatten wir am meisten bei Boyhood, finde ich, aus der Diskussion herausgenommen. Und das fand ich dann auch eine Zeit lang wirklich am stärksten. Und das war auch etwas, was ich zum Beispiel bei Daniel dann relativ früh auch schon gedacht habe, als du gesagt hast, ja, das Problem besteht immer noch. Wir sehen das auch immer noch. Und da habe ich auch schon gemerkt, ja gut, dann ist das so ein bisschen das ist dann so ein bisschen die Schwäche des Films. Thomas hat sich aber dessen Stärke angenommen und hat diese Kritik, die auch an Wall Street genannt wurde, doch auch relativ stark ausgehebelt oder zumindest argumentativ dagegen gefeuert, indem er klargestellt hat, nein, 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 das Problem, das hier dargestellt wird, ist nicht noch genauso heute, sondern wir haben sozusagen die Origin Story eines sozialen Problems. Und dadurch haben wir einen Bezug zu heute, aber trotzdem einen Film, der komplett in seinem Zeitgeist verankert ist. Und ich finde es wahnsinnig schwer. Ich finde, man kann beide Filme total gleichwertig so ansehen, dass Boyhood einfach eine ganz andere, ich fand, das hast du wirklich gut dargestellt, dass Boyhood sozusagen dadurch, dass es keinen politischen Bezug hat, sich sozusagen leichter einer kulturellen oder dokumentarischen Einordnung widmen kann. Aber ich glaube, ich muss mich einfach so tendenziell ein bisschen auf Thomas einschießen, einfach weil er beide Elemente sozusagen, einmal dieses über die Zeit hinaus, als auch die zeitlose Dokumentation am besten integrieren konnte. Und deshalb wirklich, ich fand es eine sehr, sehr schwere Runde, geht der Punkt für mich an Thomas. Der falsche Jingle. Das passiert mir immer wieder, es tut mir leid, das ist eigentlich das Jingle für den Sendungsgewinner. Ich will nicht also damit sagen, dass Thomas auch der Sendungsgewinner
ist. Das ist ja alles gekauft, wir verstehen schon.
Also ich fand es wirklich wahnsinnig schwer und ich fand, oh Gott, das ist kein leichter Job. Hat Christian letztes Mal auch gesagt, das ist gar nicht so ein leichter Job als Moderator, aber irgendwo ran muss ich mich ja auch langhangeln.
Der Schiedsrichter ist immer schuld, so viel ist klar.
Das ist klar, ja.
Ja, ich weiß, wer schuld ist.
Ja. Aber
böser Blick von Jan zu Henning.
Wenn du mir jetzt ein bisschen zur Seite stehen wirst, weil es wird nicht leichter, denn wir kommen jetzt zur
Blitzfragerunde.
Für alle Zuhörer, die das noch nicht kennen, hier eine kurze Erklärung. Nachdem meine Kandidaten diese fünf Fragen, die wir gerade diskutieren oder sie diskutieren durften, vorbereiten konnten, kommen wir jetzt zu den Blitzfragerunden. In diesen werden Fragen gestellt, die die Kandidaten erstens nicht vorbereiten konnten und zweitens, in denen sie auch noch gegen die Zeit argumentieren müssen. So wird in der ersten Runde jeder der Kandidaten einmal 20 Sekunden Argumentationszeit haben und in der zweiten Runde 10 Sekunden. Hinzu kommt, dass derjenige Kandidat anfängt, der als erstes eine Antwort genannt hat. Und während ich hier noch gerade schnell meine Stoppuhr raussuche, um die... sagen, um die Zeit nehmen zu können.
Liebe Zuhörer, wenn ihr möchtet, dass diese Sendung noch ein bisschen schwungvoller rangeht, dann sendet doch einfach mal über Amazon oder sowas, muss man eine Wunschliste, so eine Stoppuhr an Henning.
Ja, also wer es vor allem nicht weiß, meine Stoppuhr ist ein Stoppuhrprogramm, das ich online immer anklicke, darüber wird sich gerne lustig gemacht, aber das heißt nicht, dass meine Entscheidungen dadurch schlechter sind. Wir kommen jetzt zur ersten Frage, die sich anhand eines Filmes, der hier heute diskutiert wurde, entlanghangelt. Welcher ist der bessere Filmemacher, Regisseur? Francis Ford oder Sofia Coppola?
Sofia.
Wer war schneller?
Ja. Ich glaube, Thomas um eine Millisekunde.
Nee, ich hätte auch eher schon gehört. Es war Daniel.
Das S hat schon angeklungen.
Sofia Coppola.
Okay.
Und Thomas hat den FF, den Francis Ford. Und noch mal zur Info. Die Zeit wird erst genommen, wenn ihr anfangt zu reden. Ihr könnt euch ruhig Zeit nehmen, um eure Argumentation ein bisschen vorzubereiten. Und genau, ich fange an, die Zeit zu nehmen, wenn ihr anfangt zu reden.
Francis Ford Coppola hat eigentlich nur 3 gute Filme und dann ungefähr 30 schlechte Filme gemacht, während Sofia Coppola jetzt irgendwie 5 Filme gemacht hat, und sie sind vielleicht nicht alle immer Spitzenklasse, aber jeder dieser Filme hat auf seine Art und Weise etwas ganz Besonderes, was hervorsticht und was ihn super interessant, viel interessanter macht als die meisten anderen Filme von Francis Ford Coppola.
Francis Coppola von Thomas.
Eigentlich reicht ja ein einziger Film, um sich als Titan in der Filmgeschichte zu etablieren, und das ist Apocalypse Now. Und es ist praktisch das Herz der Finsternis, die zentrale Erzählung des 20. Jahrhunderts, und das ist ein unglaublich guter Film.
Okay. Du hättest noch 8 Sekunden gehabt, aber gut. Zweite Runde, 10 Sekunden, dann ist
dran. Als du gesagt hast, es ist ein Film, dachte ich, der Pate. Dann sagst du Apocalypse Now, da siehst du schon, dass die Filme, du weißt gar nicht, was da wirklich gut ist. Während es bei Sofia Coppola einfach mit Lost in Translation hat sie sich in die Filmgeschichte hineingeschrieben.
Und Thomas hat noch mal 10 Sekunden und darf zum letzten Schlag ausführen.
Michael Sheen ist ja derjenige, der an Bord dieses Bootes ist und wirklich in das Dunkle vordringt. Und es ist fantastisch, allein schon in der Parodie, wenn er dann auf seinen Sohn trifft. Auch eine Qualität.
Jan, was würdest du sagen? Wer hat die besseren Argumente gebracht?
Also auf jeden Fall ist mir auch gefallen, dass Daniel sehr gut gegen Ford Coppola schon mal argumentieren konnte. Und wahrscheinlich hat Thomas ja auf jeden Fall versucht, nochmal gegen zu argumentieren mit einem Film, der so reicht. Aber das hat Daniel ja dann auch schon wieder aufgenommen in seiner zweiten Runde und hat, weil Sofia Coppola ja auch einen Film nochmal herausgegriffen und den quasi gegenübergestellt, da kann man jetzt drüber streiten, welcher von den beiden derjenige ist, der mehr in die Filmklassikerreihe eingehen wird. Aber ich glaube, mit den Gegenargumenten konnte Daniel dann doch etwas überwiegen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich fand zum Beispiel die erste Runde von Thomas überraschend, dafür, dass ihr beide sofort Sofia gebrüllt hattet, fand ich zum Beispiel die Eröffnung von Thomas sehr stark, dass man sozusagen einen Film machen kann, der die Filmgeschichte prägt. Beziehungsweise dachte ich auch, jetzt kommt der Pate. Und hätte Thomas zum Beispiel da jetzt noch in der zweiten Runde den Paten noch dazugeholt, dann hätte es, glaube ich, stark werden können. Ich fand in der zweiten Runde...
Dafür würde ich ihn gut finden müssen.
Oh...
Aber trotzdem, in der zweiten Runde du hast dich einfach dann noch mehr auf eine Beschreibung des Films, den du in der ersten Runde schon genannt hast, konzentriert, während Daniel sozusagen dann noch seine Argumentation erweitern konnte, und er konnte Francis Ford Coppola ein bisschen mehr angehen, und deshalb geht der Punkt für mich an Daniel. So sieht's aus.
Yeah.
Doch, wir machen einfach direkt weiter. Und die Frage lautet, weil wir unter anderem heute den Film American Beauty gehört haben in den Argumentationen, welcher ist der beste Film, in dem das Wort American auftaucht?
American History X.
American History X.
Transamerikaner.
Transamerikaner. Dann darf Thomas anfangen, wenn er
anfängt. American History X, das sehen wir gerade jetzt, ist ein total wichtiges Thema, und es ist total großartig. umgesetzt, nämlich die Gefahr des Nationalismus und des Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten und das an der Psychologie seiner beiden Hauptfiguren gezeigt. Deswegen ein absolutes Meisterwerk.
Und dann darf da. Spannend, dass du sagst, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn das ist mein Film noch viel mehr. Er setzt sich nämlich für die Rechte von transsexuellen Menschen ein. Es geht um einen Vater, der seinen Sohn besuchen will am anderen Ende von Amerika. Das Problem ist nur, er hat mittlerweile herausgefunden, dass er in Wirklichkeit eine Frau ist und hat eben sein Geschlecht anpassen lassen und steht jetzt vor diesem Problem.
Und Thomas hat nochmal 10 Sekunden.
Ich kann eigentlich nur noch mal aufhören, dass mein Film auch mit einem wahnsinnigen Cast arbeitet und da wirklich großartig ist. Mein Schlussargument.
Und dann darf Daniel noch mal nachdenken.
Okay, nachdem Edward Norton in Fight Club so den Mega-Prügelheini gespielt hat, glaubt ihm doch kein Mensch. Nee, umgekehrt. Scheiße, ich gebe auf, das ist schon ein guter Film.
Sehr schön, gefällt mir.
Ja, Jan, was würdest du sagen? Ich würde sagen, der Punkt geht zu Thomas.
Ja, aber ich finde, das war jetzt auch schon stark von Daniel, den Punkt so. Also, nee, ja.
Ich glaube, den hat Daniel verstolpert.
Ja. Ja, ich glaube, der ist immer verloren gegangen.
Zweite Runde. Ja, hätte sie holen können. Aber gut, somit bleibt es spannend. 3 Punkte für Thomas, 3 Punkte für Daniel. Und wir kommen zur nächsten Frage. Einer der Sommerblockbuster, der sehr gefeiert wird, ist der neue Planet of the Apes. Und deshalb ist meine Frage, welcher ist der beste Filmaffe aller Zeiten?
Caesar. Aus der neuen Reihe.
Ich glaube, Cheetah heißt er von Tarzan, der Affe, halt aus dem Original mit Johnny Weissmüller.
Okay, da bin ich aber gespannt. Keiner hat King Kong genommen, aber gut.
Oh! Scheiße.
Thomas, darf anfangen, wenn er anfangen möchte.
Die neue Filmreihe kriegt etwas hin, was ganz, ganz fantastisch ist, nämlich, dass die Perspektive sich umdreht beim Zuschauer, dass die Affen die Menschen werden und die Menschen die Affen. Und ganz zentral ist tatsächlich diese Figur Caesar, die einige menschliche Züge übernimmt, die aber vor allen Dingen, wie sie in dem Film dargestellt wird, absolut überzeugend ist.
Sehr schön. Fast eine Punktlandung. Und Daniel ist dran.
Wer will denn schon menschliche Affen? Das gibt wohl nichts Schlimmeres als so anthropomorphisierte Tiere. Das Beste, was man noch haben kann, ist so einen richtig schönen klassischen Affen aus den 30ern, der noch Affe sein darf und den man lieben kann und toll finden kann die ganzen 90 Minuten des Films durch. Das ist einfach der beste Filmaffe.
Und Thomas,
10 Sekunden. Für mein Schlussargument habe ich 10 Sekunden und einen Namen: Andy Serkis.
Sollen wir die anderen 6 Sekunden noch auslaufen lassen, um den Namen wirken zu lassen?
Andy Serkis.
Und dann ist Daniel nochmal der.
Schön, dass du Gollum genannt hast, aber ich meine, was soll der jetzt mit? Ich weiß, er hat es auch gespielt, aber niemand kann sich daran erinnern. Jeder denkt immer nur, oh, Andy Serkis, es ist doch der Typ, der immer nur Motion Capturing spielt. Meine Güte.
Ich habe es sehr, sehr schwer.
Geht dir auch so, ja.
Gut. Jan, was würdest du denn sagen?
Also ich dachte, er erst als Caesar genannt wurde, das Ding ist gelaufen.
Ja, ging ähnlich.
Aber ich auch. Ohne das vielleicht, ich weiß nicht, ob Daniel das wirklich bewusst so gemacht hat, aber seine erste Argumentation, die hat mich echt nochmal so ins Denken gebracht, weil klar, es geht um den Film Affen und da ist, also Caesar ist ja im Film ein Affe, aber Cheetah ist dann eben tatsächlich der Affe, der einen Affen auch nochmal darstellt.
Ja,
also
ich habe nicht Affe gesagt, wusste ich.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, Thomas hat leider die zweite Runde etwas verschenkt. Also und das, womit er sie verschenkt hat, konnte Daniel dann gut ausnutzen, indem er quasi den Darsteller Andy Serkis sozusagen kritisieren konnte. Und deshalb geht der Punkt für mich an Daniel. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und auch die bezieht sich auf eine der Antworten, die hier genannt wurde. Und die Frage lautet, welches ist das bessere Film? Alien oder wie auch immer, Alien oder Predator?
Alien.
Ja. Thomas hatte, glaube ich, Alien, oder?
Ja, ich habe es noch nicht mal zu Ende sprechen können.
Wir schauen mal, ob Daniel wieder mal eine zunächst unterlegene Antwort noch retten kann. Aber Thomas fängt zunächst 20 Sekunden an.
Alien ist eine Ausnahmesituation. Wir haben einen Künstler, Giga, der eine ganz, ganz bestimmte Formensprache hatte und der es geschafft hatte, tatsächlich diese ganz, ganz ungewöhnliche Technik-Sexualsprache in ein Monster zu übertragen, das dann auch noch von Ridley Scott realistisch inszeniert worden ist. Eine absolute Ausnahmesituation und ein Ausnahmeergebnis.
Während das Alien in 6 Filmen immer nur gleich bleibt, macht mein Alien eine Wandlung durch. Im ersten ist er wirklich nur der Böse, während dann im zweiten Teil du verstehst, dass da eine Kultur dahinter steckt und der Film dann auch auf dem Punkt endet, dass da kulturelles Verständnis zwischen zwei verschiedenen Kulturen, die sich vorher nur als Jäger und Opfer gesehen haben, stattfindet.
Also man kann nach Covenant nicht sagen, dass Alien nicht verändert hat, aber vor allen Dingen muss ich sagen, dass es Filme mit Monstern vor Alien gibt und Filme mit Monstern nach Alien.
Und dann. Du hast vollkommen recht, Alien hat sich verändert zum Schlechteren. Nämlich alles, was Alien ausgemacht hat, war der Mythos, dass man nie weiß, was ist dieses Wesen, was niemand kennt. Und das haben sie jetzt mit den 2 Prequels kaputt gemacht.
Das stimmt.
Nicht nur mit den Prequels. Ja.
Oh Gott. Ja. Oh, ihr macht es mir echt nicht leicht. Jan, was willst du sagen als Grundargument?
Ich glaube, vielleicht ging es euch auch erstmal so jetzt so als Kandidat. Ich hätte auch erst, glaube ich, Alien gesagt. Und dann ist mir so, während Thomas angefangen hat, das Alien hochzureden, und du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber mir ist genau in dem Moment der Gedanke gekommen, Moment, es ist Alien 1. Blöderweise gibt es, genau, und blöderweise gab es ja schon Aliens und dann noch die weiteren und ja sogar dann noch jetzt Prometheus und Covenant. Und das Alien ist halt schon dann schwierig und ich finde, das hat Daniel dann gut gemacht, nämlich er hat durchaus gegenargumentieren können, was am Alien eben auch auszusetzen ist, und das kam jetzt von der anderen Seite gegen den Predator überhaupt nicht.
Ja, aber Predator geht ja zusammen mit Alien dann später auf den Double-Feature-Strich,
um dann von Lacke zu genau, halten. Aber das wäre durchaus
Argument gegen beide. Genau.
Ja. Ja, vor allem gegen die Macher.
Ich sehe es ganz ähnlich. Ich fand die ersten Runden relativ ausgeglichen. Ihr hattet beide sehr gute Argumente, was eure Aliens ausmachen. Die waren wirklich sehr stark. Und in der zweiten Runde, glaube ich, hätte der Thomas sich den Predator ein bisschen härter rannehmen müssen. Da hätte er ihn, glaube ich, irgendwie ein bisschen packen müssen. Und deshalb geht der Punkt für mich und damit auch die gesamte Sendung an Daniel. Und jetzt kommt die zu Recht lange
Frage. Jetzt setz ich mal kurz auf den Jingle.
Ja, da will ich auch mal applaudieren.
Okay. Und damit haben wir auch den Mythos entkräftet, dass die Lange von Fahre vorhin schon vorausdeutet, wer gewinnen wird.
Und Henning, ich will das Geld zurück überwiesen haben, ja, das ist mal klar.
Das läuft nachher, ne? Hui, ich fand, das war eine sehr, sehr spannende und sehr lustige und sehr heiße Runde. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so 3 fantastische Gäste habe. Bedanke mich noch einmal bei euch und frage natürlich, wie am Ende jeder Sendung, wenn man euch nicht bei uns hier in diesem Mainz-Spezial hört oder findet, wo findet man euch denn, Thomas?
Ja, unter schöner-denken.de, auf Twitter auch unter schöner-denken, da sind wir ziemlich aktiv, zur Not auch auf Facebook, wenn es sein muss, aber vor allen Dingen haben wir auch unsere Liste, was wir geguckt haben, auf Letterboxd, und das hat sich ja mittlerweile auch super etabliert. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch andere Podcasts und Blogs haben möchtet, bei uns findet ihr ein Film-Blog-Verzeichnis und ein Film-Podcast-Verzeichnis, nutzt das, um andere geile Podcasts wie zum Beispiel Cinecouch und Spätfilm dort auf den Listen zu entdecken.
Sehr guter Hinweis. Daniel, wo findet man dich?
Mein Zuhause ist der Spätfilm. Die Webseite ist spätfilm@ae.de und auf Twitter auch @spätfilm. Eine kleine Ergänzung. Der nächste Film, über den wir sprechen werden, wird ein Hitchcock sein, nämlich Notorious werden wir besprechen.
Und Jan, wo findet man dich?
Mich findet man mit meinen Couch-Kollegen auf der CineCouch, nämlich cinecouch.net bei iTunes und jeglichen Social-Media-Kanälen. Und wer wissen möchte, was ich gucke, der sei auf das mein Letterboxd-Profil dos-corazones verwiesen. Dort trage ich ein und teilweise auch mit Texten, was denn so, was ich so geguckt habe. Und vielleicht noch ganz kurz, ich habe seit langer Zeit mal wieder eine Kritik geschrieben zu dem jetzt dann, glaube ich, vor 2 Wochen neu gestarteten Film The Promise. Kann man dann auf cinecouch.net nachlesen und gerne kommentieren oder kritisieren.
Das solltet ihr tun. Ich weise noch mal kurz darauf hin, dass man mich natürlich neben den Cinematic Smash Brothers als Jimmy Tweetboy bei Twitter findet oder auch in einer der letzten Urlaubsepisoden der Second Unit, wo ich mit Robert Baron 7 Minuten nach Mitternacht besprochen habe. Und wir haben uns unter anderem ja über Schuld, über Jugendlichkeit, über Kindsein und Erwachsensein unterhalten und sind dabei ein bisschen emotional geworden. Das darf man sich gerne anhören. Ansonsten weise ich nochmal darauf hin, wer diesen Podcast unterstützen möchte, zum Beispiel indem wir uns mal wieder mal endlich eine Stoppuhr leisten können. Der darf das gerne tun bei Patreon oder natürlich mit Abonnements oder Sternen bei iTunes. Und damit bedanke ich mich bei meinen Kandidaten und sage Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.